Kamera ab.
Frank zeichnet den Anruf auf. Weißt du auch, ob es hier irgendwo die Möglichkeit gibt, eine Bildschirmfreigabe zu machen?
Nö. Also ich weiß es nicht, sagen wir mal so.
Bildschirm teilen, da rechts unten neben dem Herz.
Dann können wir, glaube ich, reinschauen.
Bildschirm teilen?
Ich glaube.
Ja, genau, da können wir deinen Bildschirm sehen, Klaus, wenn du das teilst.
Bildschirm teilen? Bildschirm. Seht ihr meinen Bildschirm?
Noch nicht. Ja.
Also,
aber schwarz.
Es ist schwarz, es tut sich was.
Jetzt?
Jetzt.
Ihr seht meinen Bildschirm?
Ja.
Ja. Da steht also zum Beispiel Irfan View 64.
Ah ja, okay. Also du siehst meinen Bildschirm. Und dann will ich noch mal kurz, kann ich das wieder rückgängig machen?
Du hast dort so ein Skype-Fensterchen, so ein Mini, und da kannst du, glaube ich, diese zwei Rechtecke, die so übereinander liegen, brauchst du bloß draufdrücken, dann könnte es sein, dass es dann aufhört.
Ich wollte eben nur kurz probieren, weil ich das habe ich. Und? Seht ihr es noch?
Noch sehe ich es, ja.
Aber es geht hier nicht. Oh, das ist meine Maus abgestürzt. Ach, scheiße.
Ich sehe mich selber, das ist lustig.
Jetzt ja, ich mich ja.
Jetzt ist meine Maus abgestürzt. Jetzt funktioniert meine Maus nicht mehr.
Oh.
Maus. Ja, doch, jetzt geht sie wieder. Ja, nee, Maus ging nicht. Naja, jetzt geht sie wieder. Na, nein, ihr lacht. Also, wisst ihr, das ist so, das ist eigentlich nicht witzig. Seht ihr meinen Bildschirm noch?
Ja, ja, wir sehen deinen Bildschirm. Und wir sehen auch die Maus. Jetzt, ja.
Was siehst du denn jetzt eigentlich?
Ja, ich sehe die Julia, ich sehe mich, ich sehe die Leiste, die Chatleiste da oder die.
Aha, also du siehst jetzt die Skype an sich. Und jetzt?
Ja.
Mann, der nimmt hier die Mausklicks wieder nicht an. Das habe ich schon mal gehabt. Dass diese scheiß Skype meine Mausklicks einfach nicht annimmt.
Ist vielleicht eine Verzögerung.
Jetzt ist er nimmt die Mausklicks wieder.
Jetzt bist wieder du.
Naja, jetzt hast du den Bildschirm wieder entteilt. Nehme ich an.
Was hattest du denn vor?
Ja, euch nur was zeigen. Das ist eben so. Was siehst du jetzt? Mal.
Probier mal Bildschirm teilen und dann geh mal raus, also nicht raus aus dem Skype, sondern mach das. Was willst du? Willst du den Browser oder was willst du machen?
Ich würde nur fragen, was ihr seht jetzt. Was seht ihr jetzt?
Jetzt sehe ich dich und die Julia.
Mann,
der Frank hat kein Video, gell?
Also dann müssen wir es ohne Bildschirm. Dann müssen wir es ohne Bildschirmfreigabe machen. Weil das ist so. Naja gut, dann müssen wir es ohne machen. Na gut. Hattest du noch was Wichtiges, Frank? Unwichtiges?
Nee, das war es eigentlich alles gewesen, ja.
Ach, das ist immer ärgerlich. Man ist, weißt du, dann will man es machen, dann ist man immer so hilflos ausgeliefert, weil das alles so komplex ist, dass du nichts machen kannst.
Ja.
Aber du bist dann einfach ständig nicht informiert darüber, was eigentlich passiert.
Aber das ist bei mir auf der Arbeit genauso. Also mit der IT. Das wird auch immer schlimmer von Jahr zu Jahr. Also es geht immer mehr kaputt und immer mehr funktioniert nicht.
Und niemand weiß warum. Und wenn es dann funktioniert, weiß auch niemand warum.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich will das nicht nochmal probieren. Vielleicht geht es nur langsamer. Nein? Okay.
Was seht ihr jetzt?
Immer noch dich, ganz normal, ohne Teilung vom Bildschirm.
Ah, dann ist wohl die Bildschirmteilung wieder ab.
Tja. Jetzt ist der Klaus eingefroren.
Das ist die Verbindung, ha?
Das ist ein Dorf.
Das ist vielleicht die Verbindung, ha? Na gut, okay, also das wird.
Was war eigentlich das Thema heute? Ich habe schon wieder vergessen.
Feststellungswissen und Handlungskontingenz.
Ah ja, sehr schön.
Hm.
Frank, du hast Video abgeschalten, gell?
Ja, ja.
Ja, das bei mir ist also hat sich das Skype verabschiedet. Na gut, dann lassen wir das. Ja. Also jetzt, weil das Skype ist abgestürzt. Erst stürzt die Maus ab, dann Skype. Ach nee, ist das alles irgendwie frustrierend. So.
Feststellungswissen und Handlungskontingent.
Ja.
Ach, das ärgert mich immer. Na gut. Worüber wollten wir reden? Wir wollten darüber reden, du hattest das gefunden, Frank. Dieses Ding, es ging um Handlungskontingenz und Feststellungswissen.
Genau. Weil ich mich immer darüber gewundert hatte, was ist denn jetzt der Unterschied? Also ich hatte mir in meinem Kopf hatte sich das so festgesetzt, so nach dem Motto, wenn man sagt, ich stelle fest, dann ist es ja Schluss. Also dann hat man was festgestellt und dann passiert halt irgendwas anderes.
Und genau, also du hattest das richtig formuliert. Es geht eigentlich bei diesem sogenannten Feststellungswissen, der akademische Ausdruck dafür ist Positivismus. Das ist, die Dinge sind so, wie ich sage, oder so ist es. Bei diesem Positivismus, da geht es dann anschließend darum, für Akzeptanz zu werben. Also der ganze Positivismus ist sozusagen darauf ausgerichtet, wenn man so will, das ist sozusagen angepasst auf so eine Art demokratisches Verständnis, um Mehrheiten zu werben. Ne? Du sollst Ja oder Nein sagen. Und wenn dann Ja oder Nein gesagt ist, dann stellt sich ja anschließend die Frage, ja, was soll's? Und dann heißt es dann eigentlich, ja, noch mehr müssen jetzt Ja oder Nein sagen. Wir müssen irgendwie, ne? Also man versucht also irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ob mit tauglichen oder untauglichen Methoden, ob verlässlich oder nicht verlässlich, irgendwie Mehrheiten zu organisieren. Ich stelle fest, das ist die Wahrheit, so ist es, oder ich habe recht, oder ich weiß es genau, oder so sind die Dinge, so sind die Fakten, ja, und jetzt sollst du Ja oder Nein sagen, und wenn du dann Nein sagst, dann wird diskutiert und so etwas. Ne? Also das Feststellungswissen ist im Grunde genommen sowohl der Anfang wie auch das Ende einer jeden Kritik, denn am Ende einer jeden kritischen Diskussion, das Ende einer kritischen Diskussion wird immer eingeläutet mit dem Satz, das ist deine Meinung und ich habe eine andere. Oder naja, da sind wir wohl verschiedener Meinung oder so etwas. Na, dann ist man verschiedener Meinung und dann wieder, und jetzt, ja, dann ist eigentlich auch egal. Das ist eben so dieses Verhängnis, das wir uns eingefangen haben in der modernen Gesellschaft. Wir haben uns eingefangen, dass Kritik früher, also im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen im 18., besonders vor allen Dingen zur Zeit der Industrialisierung, schon eine gefährliche Sache war, weil man eben damit Verdacht auf sich gezogen hat. Das ist ja klar, in autoritären Verhältnissen ist Kritik riskant, weil du dich verdächtig machst. Ne? Denken wir nur ein Beispiel zu wählen, 1914, als die in Europa alle Krieg führen wollten, da gab es in Deutschland tatsächlich auch ein paar Leute, insbesondere Professoren, die haben gesagt, die haben sich getraut zu sagen, das mit dem Krieg ist keine gute Idee. Ja, das war ganz gefährlich. Also das war Vaterlandsverrat. Das muss man sich wirklich vorstellen. Da war Kritik gefährlich, weil eben nicht so sehr, weil es beleidigenden Charakter hatte, sondern weil es ein Verrat war eigentlich an irgendwelchen Unaussprechbarkeiten, an irgendwelchen Selbstverständlichkeiten. Heute ist Kritik eigentlich ein Beleidigungsgeschehen. Man kritisiert und äußert eigentlich nur Geringschätzung. Da war Kritik, im 19. Jahrhundert war Kritik eine Anmaßung, hatte das Charakter von Ungehorsam, da hatte das den Charakter von mangelnder Loyalität. Und das war gefährlich, deshalb konnte man nicht so einfach Kritik äußern, weil man sozusagen erstmal Vorbereitungen treffen muss, man musste sich erstmal informieren. Ne? Daher kommt dieser Satz, erst denken, dann sprechen. Für uns ist der heute albern, aber da war das so, da solltest du wirklich erstmal nachdenken, bevor du sprichst, weil du hattest wirklich Sanktionen zu erwarten und das waren keine geringen.
Aber das hat
denke mal ganz kurz noch zu dem Thema, noch ganz kurz, Julia, Kurt Tucholsky, der hat sich nach 1918, hat er sich getraut zu sagen, die deutsche Generalität hat die Niederlage verursacht, die deutschen Generäle waren die Schuldigen für den Ausbruch des Krieges und für den Verlust des Krieges. Das war, der musste 1933, musste der aus Deutschland fliehen und der hatte sich dann in Schweden, ich glaube in Schweden, der hat sich das Leben genommen. Also der konnte das, also das, der hat sich getraut, sowas zu sagen. Heute wäre das die einfachste, heute ist das die einfachste Sache, zu sagen, Angela Merkel ist schuld an allem. Gott ja. Gott ja. Ach Gott ja. Ne? Also.
Aber im Unternehmen zum Beispiel, bei mir, erlebe ich das, dass das sozusagen immer noch in den Köpfen drin ist. Also du darfst doch nicht dem Oberchef widersprechen und dieses Gehorsamsding und für diejenigen, die das nicht gelernt haben, ist es halt schwer, weil ich sozusagen nicht davon ausgehe, dass man das nicht kann. Also dem Chef quasi seine Meinung zu sagen.
Ach, also das würde ich nicht sagen, dass man auch in Unternehmen ist das heute gang und gäbe. Die Frage ist immer in Unternehmen, ich glaube nicht, sondern die Frage ist immer in Unternehmen, also es muss ja, bei Unternehmen geht es ja immer um was. Und zwar im Zweifelsfall geht es, also am Ende einer jeden Diskussion geht es immer auch um die Frage um Umsatz. Ein Unternehmen muss Umsatz machen. So, und so selegiert sich ja dann die Frage, welche Kritik ist angebracht, welche nicht. Und eine, die dazu beiträgt, also Umsatz, die Prozesse zu optimieren, die Umsatz ermöglichen, dagegen hat niemand was gehört. Dein Chef auch hier.
Oh, doch. Also, weil nämlich dann genau die Frage im Raum steht, ist die Anmerkung positiv oder negativ hinsichtlich des Umsatzes? Weil das ist ja dann wiederum Teil der Auseinandersetzung. Also kann ich sozusagen gegen eine Management Entscheidung opponiere und sage, Moment mal, was ihr da treibt, ist aber nicht umsetzbar oder wir können das zum Beispiel nicht leisten als Team, also nur als Beispiel, dann heißt die Konsequenz ja, ihr versprecht ein Gerät zum Beispiel, dass wir ein Gerät entwickeln, was aber der Kunde nicht bekommt. Und das ist im Zweifel ist das halt die Geschäftsschädigung.
So. Ja, aber du siehst doch schon, wenn du das sagst, das ist doch schon die Kritik. Also das ist doch so, die Kritik wird ja nicht mehr unterbunden, sondern sie wird ja schon freigelassen. Ist ja schon passiert. Eine andere Frage heißt ja nicht, nur weil du Kritik übst, heißt das ja nicht, dass du im Recht bist, also Recht bekommst. Sondern aber in dem Augenblick schon, wo du das sagst, äußerst du sie ja schon.
Ja, aber das wird mir ja sozusagen, das wird einem aber sozusagen abgetrainiert mit der Drohung, wenn du die Chefs verärgerst, dann fliegst du raus.
Ja, nun, aber das ist ja genau Kritik, aber das ist Kritik. Kritik ist ein Machtkonzept. Kritik, so ist, das ist genau der Sinn von Kritik. Kritik ist ein Machtkonzept. Deshalb war dem auch die Einsicht verbreitet, Kritik ja, aber bitte sei vorsichtig, weil, ja, du kannst gewinnen, ja, du kannst aber auch verlieren. Also tatsächlich ist es so, und wenn es um Machtbeziehungen geht, ist Kritik, und Machtbeziehungen heißt ja immer auch um Entscheidungen. Da ist Kritik natürlich relevant und auch riskant. Aber nicht dann, wenn wir in Massenmedien beispielsweise, wo es um nichts geht, da sind andere Meinung, das war's. Also Kritik ist tatsächlich, weil Kritik ist ja immer sozusagen die doppelte Ebene. Es gibt immer eine doppelte Ebene. Es gibt ja nicht nur das, was du sagst, sondern eben auch, wie du es sagst. Und nur weil, und wer es sagt. Also es kann sein, ne, das ist ganz normal, wenn sagen wir, du, Britta, sagen würdest, Klaus, du bist doof, dann ist das was anderes, wie wenn du es sagst, Julia. So läuft das. Es kommt darauf an, wer es sagt. Und nicht nur, was gesagt wird und wie es gemeint ist, sondern manchmal ist es, ja, so ist es. So, das ist das Schwierige an Kritik. Aber gerade da, wo man sozusagen KZU betreibt, und wo nichts zu entscheiden ist, und das ist ja in Massenmedien so, das ist ja auch bei Tagespresse so, da wird ja ständig Kritik geübt, bringt eben einfach nichts. Und wir sind alle drin, jetzt wo wir Social Media haben, sind wir alle in Kritikkommunikation verwickelt, und das bringt einfach überhaupt nichts mehr. Und wir betreiben sozusagen mit aller Energie diese Feststellungswissen, sagen, ich weiß was, du weißt was anderes, naja Gott. Und dann schütteln wir immer, die zucken wir mit den Schultern und sagen, naja Gott. Dann ist es auch wieder egal.
Vielleicht nochmal einen Sprung zurück. Also Klaus, du hast vorhin gesagt, mit der Kritik hat man sozusagen früher, nehmen wir mal an, vor 200 Jahren, hat man Verdacht erregt. So, und ich hatte ja irgendwie so mir überlegt, oder das so in meinem Kopf so mir zusammengereimt, dass dieses Feststellungswissen, das ist ja irritationslos. Und wenn du jetzt aber sagst, dass das sozusagen einfach nur eine wie soll ich sagen, ein Überbleibsel von Kritik ist, dann heißt es ja, dass sozusagen früher die Kritik sozusagen schon darauf aus war, irgendeine Irritation zu erzeugen und das mit, und dass das, keine Ahnung, wieso
ja, das war es ja auch. Deshalb war ja auch dieser, also das war, jetzt kommen wir zum Thema, weshalb ich meinte, also lass uns mal, wenn man sich das mal vorstellt, wo das herkommt, also deshalb war ja Kritik auch nicht so einfach zu äußern. Also wenn es bei Immanuel Kant hieß, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, und die Betonung liegt hier auf Mut haben und nicht so sehr auf Verstand, sondern Mut, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Sache gewesen. Den Mut hatte man nicht so einfach, den konnte man auch nicht so einfach haben, denn Autorität, das macht ja genau das, was Autorität ist ja immer, da kommen wir jetzt am besten zu, Autorität ist immer Gehorsam, Einschüchterung und vor allen Dingen Autorität ist immer auf die eine oder andere Art und Weise mit Gewalterfahrungen verbunden. Ob nun mit der Durchsetzung von Gewalt oder der Verhinderung von Gewalt. Und unter diesem Bedingungen findet ja auch eine psychische Schwächung statt. Das ist klar, wenn du Gewalt erfährst, wenn du beispielsweise wie im Schulwesen war das weit ganz normal, Kinder zu verprügeln. Das war eine Einschüchterungs-, das war ganz normal, das wäre gar nicht gegangen anders. Denn Prügel ist ja eine Einschüchterung. Prügel ist ja sehr wirksam, wenn es darum geht, Gehorsam zu erzwingen und einzuschüchtern, Angst zu machen. Und dann kann man den Mut nicht einfach haben. Den Mut zur Kritik, den kannst du nur dann haben, wenn derjenige, der dich dazu auffordert, zugleich dir auch einen Vorschuss gibt. Also im Sinne von, wenn es dir nicht gelungen ist, mich zu überzeugen, versuch's halt nochmal, ist ja nicht so schlimm. Ne? Also wenn du einen Vorschuss bekommst, wenn du also dich vor Sanktionen nicht fürchten musst, aber wenn du dich vor Sanktionen fürchten musst, dann kannst du Kritik fast nicht äußern. Und deshalb ist mir eben in dem Zusammenhang ein Beispiel eingefallen, wo eben Kritik fast gar nicht geht. Und das ist wirklich sehr interessant. Mir ist das vor einiger Zeit, ich habe die Biografie von Alexander dem Großen gelesen. Und da gibt es eine schöne kleine Geschichte. Also ganz, das ist eine leicht zu erzählen, kurz im Zusammenhang. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Das wollte ich euch mal vorstellen, wo man mal wirklich sehen kann, wie schwer es ist, Dinge zur Sprache zu bringen, wenn eigentlich bestimmte Dinge, und vor allem, wenn es um was Wichtiges geht, also wenn es nicht nur um eine Kleinigkeit geht, sondern wenn es um was sehr, sehr Wichtiges geht, Dinge zur Sprache zu bringen, mit denen man Verdacht auf sich zieht. Oder dann werden nämlich sogenannte Inkommunikabilitäten erzeugt, also Dinge, über die man einfach nicht mehr reden kann, wenn es aber um etwas sehr, 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 sehr Wichtiges geht. Und man muss drüber reden, dann muss die Gesellschaft irgendwelche Vorkehrungen kennen, irgendwelche Institutionen kennen und irgendwelche Symbole kennen und irgendwas anliefern, damit es trotzdem geht. Um ein Beispiel zu liefern. Also, der Alexander der Große, der hat er sich vorgenommen, nachdem er König geworden ist, das Perserreich zu erobern. Und er hatte schlechte Ausgangschancen, er ist mit einem kleinen Heer und er hatte wenig Geld. Ist er losgezogen. Diese kleine Episode spielt, nachdem er in Anatolien, also in Kleinasien, in der heutigen Türkei, eingefallen war. Und er ist längs der Küste gezogen und hat mit seiner Landmacht, hatte nun eine Stadt nach der anderen erobert. Jetzt würde ich euch gerne ein Bild zeigen. Also das ist, er war irgendwo in der östlichen, irgendwo in der östlichen Ägäis, also das ist das Meer zwischen Griechenland und Türkei. In der östlichen Ägäis, da saß er nun, und nun war Folgendes passiert. Er hatte einen Gegenspieler auf der Seite der Perser, das war auch ein Grieche, das war ein Admiral, der war ein Söldner, der war in griechischen Dienst, in persischen Diensten, ein Grieche im persischen Dienst, das war etwas sehr Normales. Es gab bei den Persern Griechen und es gab bei den Griechen auch Persern, die in Diensten standen, das war etwas sehr Normales. Und es gab nun einen Admiral, der ist mit der persischen Flotte durch die ganze Ägäis gekurft, das würde ich euch jetzt gerne zeigen, aber es geht nicht, und hat eine griechische Insel nach der anderen besetzt. Und zwar und erobert und die Häfen besetzt, weil er, das war die erkennbare Absicht, der wollte dem Alexander den Nachschub aus Griechenland abschneiden. Und das war der Sinn. Memnon, so hieß dieser Admiral, der wollte dem den Nachschub aus Griechenland abschneiden. Und gleichzeitig wollte er die Athener und die mit ihnen verbündeten Athenern gegen Alexander zum Aufstand motivieren, also sprich, er wollte Unruhe stiften, um den Alexander zu schwächen. So. Der Alexander hat das nur mitgekriegt und nun hatte der Alexander einen General, Parmenion hieß der, wie hieß er, der hat nun, jetzt kommt ganz wichtig, der sagte nun, wenn der da durch die ganze Ägäis kurft und da ein Schiff nach, einen Hafen nach dem anderen erobert, dann müssen wir den stoppen. Und zwar, indem wir ihn zu einer Seeschlacht auffordern. Kann man sich vorstellen, das ist ein militärisches Kalkül. Der hat eine Seemacht unterwegs und wir müssen den mit einer Seemacht aufhalten. Und das Argument war nun, das hat bisher immer geklappt, die Griechen haben die Perser immer mit auf der See besiegt, wir sollten es wieder versuchen. Und jetzt hatte er, dieser Parmenion, eine Begründung. Und das ist jetzt ganz wichtig. Der hatte jetzt eine Begründung. Der hatte nämlich gesagt, es wurde ein Adler gesichtet. Aber irgendwo an einem Hafen, an einer kleinen asiatischen Küste, wurde ein Adler gesichtet an der Küste. Und dieser Adler, der saß auf einem Mast auf einem griechischen Schiff. Wurde gesehen. Nun war der Adler nicht irgendein Vogel oder so, sondern das war als Symbol bekannt im Alltag, auf Vasen, auf Wandmalereien und überall war den Beteiligten klar, dass der Adler ist ein Symbol der Herrschaft, ein Symbol von Königsmacht. Und sie haben natürlich auch an Vorsehung geglaubt und sie haben daran geglaubt, dass die Götter Zeichen geben. Denn es ist ja klar, die Frage, es geht um eine militärische Angelegenheit und es muss eine Entscheidung gefunden werden. Und jetzt hat er das begründet, gesagt, ein Adler saß, also auf einem Schiff, auf einem griechischen Schiff, auf einem Mast, saß ein Adler, der wurde dort gesehen. Und das ist ja wohl ein Zeichen, dass die Götter, also in dem Fall Zeus, es wohl für sinnvoll hält, also auf der See, also in einer Seeschlacht, die Entscheidung zu suchen. So. Und darüber hat Alexander nun nachgedacht. Und er hat sich nun gedacht, und jetzt kommt das Interessante, der hat sich gedacht, nee, wenn ich das mache, dann kann ich vielleicht gewinnen. Aber es reicht nicht nur, nicht zu verlieren, sondern man muss eine ganz entscheidende, man muss einen entscheidenden Vorsprung herausarbeiten bei so einem Krieg. Und jetzt ist der Alexander auf folgende Idee gekommen. Pass auf, der ist jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, ich habe eine Seeflotte im Mittelmeer liegen, die ist sehr viel kleiner als die von die dieses Persers. Und der rechnet nun damit, dass ich sie aufrüste. Und was hat er stattdessen gemacht, der Alexander? Der hat sie abgerüstet. Der hat also gesagt, nein, so war seine Idee, nein, nicht die Seeschlacht suchen, sondern im Gegenteil die Seeflotte auflösen und das frei werdende Kapital, sowohl das, der Unterhalt für die Soldaten als auch die ganzen Proviant und alles Mögliche, also alles, alles Geld, das man dafür braucht, eben in die Langmacht zu investieren, weil er sich nämlich folgende Überlegung gedacht hat. Dieser Memnon, der will mich vom Nachschub abschneiden und in Griechenland Krieg führen. Aber wenn der das tut, dann braucht er auch Nachschub. Und den kann er nur aus Kleinasien bekommen. Und dann schneide ich ihm vom Nachschub ab. Also der Alexander hat gesagt, der will mich von meinem Nachschub aus Griechenland abschneiden. Wenn der das tut, dann schneide ich ihm von seinem Nachschub aus Anatolien ab. Und deshalb investiere ich dieses Geld in meine Landmacht. Und zugleich tue ich etwas Kontraintuitives. Ich rüste also eine Seeflotte in dem Augenblick ab, wo sie gebraucht wird. Und da ja dieser Memnon, also der Gegenspieler, auch militärische Aufklärung betreibt, wird er das erstmal nicht glauben können, wenn seine Spione ihm berichten, Alexander hat die Seeflotte aufgelöst, weil der sich ja auch erstmal fragen muss, hä, wieso eine Seeflotte auflösen, wenn man sie braucht? Und daraus hat der Alexander geschlossen, ich verwirre den in dem Augenblick ein bisschen, weil der ja auch erstmal klar, sich Klarheit verschaffen muss, was ist da eigentlich passiert. Und dann habe ich einen Vorteil gegenüber meinem Gegenspieler. Ganz kluger Schachzug, weil im Schachspiel nennt man das Gambit-Spielen, also man opfert eine Stellung oder man opfert eben man opfert irgendeine Stellung oder man opfert eine Position, um dann einen überraschenden Zug machen zu können. Das Interessante ist nun aber, dass er zugleich, in dem Augenblick, wo er seine Gegner verwirrt, zugleich seine Verbündeten verwirrt. Und seine Verbündeten sind nämlich seine Generäle, das ist jetzt ganz wichtig, denn seine Generäle sind ja auch makedonische Adlige, das sind ja Söhne aus adligen Familien, das sind ja nicht nur Untergebene, sondern zugleich Verbündete. So, und jetzt kommt's. Denen muss er das jetzt erklären. Und das ist eine völlig kontraintuitive Maßnahme, die nicht ohne weiteres einleuchtet. Da muss man lange drüber nachdenken. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt genau die Situation, es wird aus der Biografie berichtet, dass der jetzt natürlich auch mit seinen Generälen Besprechungen durchführt. Also sprich, die stehen also um den Tisch herum mit Landkarten, Seekarten ausgebreitet. Die haben ja auch Tabellen über Proviant, über Schiffsbesatzung, über alles Mögliche. Und die müssen ja nun, und es geht hier um was Wichtiges, das ist ganz wichtig. Hier geht es da tatsächlich darum, dass ein Krieg, und nicht ein kleiner Krieg, sondern ein großer Krieg. Und hier geht es um Sekt oder Selters. Hier geht es nicht um so eine Kleinigkeit. Und jetzt muss man darüber reden. Jetzt passiert genau die Verdächtigung, Wie soll man jetzt Nein sagen, Alexander? Wie sollen jetzt die Generäle Nein sagen, wenn sie erstens Gehorsam leisten müssen? Das ist wichtig. Sie müssen Gehorsam leisten. Das sind sie ihrem König schuldig. Zweitens müssen sie Loyalität beweisen. Sie sind ja Verbündete. Und drittens sind es ja auch Soldaten. Und Soldaten dürfen nicht unter Verdacht geraten, feige zu sein. Sie können also so gesehen nicht Nein sagen. Sie können nicht einfach sagen, nee, Alexander, so geht das nicht. Ne? Weil sie den Verdacht auch von mangelnder Loyalität, mangelndem Gehorsam oder mangelndem Mut auf sich ziehen würden. Einerseits. Andererseits kann der Alexander nicht einfach mit gebieterischer Autorität sagen, wir machen das so. Warum? Weil dem ja klar ist, dass das kontraintuitiv ist, was er vorhat. Und dann kann der nicht einfach sagen, mit gebieterischer Autorität so etwas durchsetzen. Warum? Weil in dem Augenblick er nämlich seine Leute, die ja auch Gehorsam leisten wollen, gegen sich aufbringen würde. Und auch das ist ja wichtig, die sind ja nicht nur deshalb mutig, weil sie so verwegen sind, sondern sie sind ja auch deshalb mutig, sie wollen den ja auch deshalb unter Beweis stellen, seine Generäle, weil sie ja auch von der Beute was haben wollen. Es ist ja nicht so, ja, dass die da nicht, da geht es ja auch um was, sie wollen ja auch was haben. Deshalb kann der also einerseits nicht mit gebieterischer Autorität sagen, so und nicht anders. Und gleichzeitig kann er auch etwas nicht tun, was wir vielleicht den modernen Menschen sagen würden, machen würden. Der kann nicht einfach Werbung machen für die Akzeptanz einer guten Idee, denn der ist der König. Ja, und der König hat zu befehlen. Also einerseits kann er nicht befehlen, weil das erläuterungsbedürftig ist, dieser Vorschlag. Und andererseits muss er es. Er kann nicht Werbung machen im Sinne von, ich möchte euch überreden oder so. Dann macht er sich lächerlich bei seinen Generälen. Und das musst du dir wirklich vorstellen. Wie bringt man jetzt eine solche Entscheidung, die alles andere als intuitiv ist, die hochriskant ist, wo man die Konsequenzen nicht genau überschauen kann, wo viele unbekannte Variablen im Spiel sind. Das ist ein Verborgspiel. Wie fängt man jetzt an, sachlich darüber zu reden und wie spaltet man sozusagen diese ganzen Verdächtigungen und Selbstverdächtigungen, die da eine Rolle spielen, wie spaltet man die ab? Wie kann man also sachlich bleiben? Jenseits von Verdacht. Wie geht's? Und jetzt hat der Alexander noch eine kluge rhetorische Idee. Der hat vorher seinen Parmenion reden hören, der gesagt hatte, der Adler wurde gesehen, also auf einem griechischen Schiff, auf einem Mast. Und dann sagt der Alexander, du irrst dich. Der Adler wurde nicht auf dem Schiff gesehen, sondern der wurde auf Land gesehen. Auf einem Baum hat er gesessen. Und jetzt geht aus der Biografie hervor, wie sie ins Lange und Breite darüber reden, wo dieser Adler gesessen hat. Und das ist intelligent. Sie reden nämlich jetzt darüber, wo hat dieser Adler gesessen und wer weiß es genau und wer kann es zutreffend begründen, wo dieser Adler gesessen und was es bedeutet. Also ins Lange und Breite, du musst dir wirklich vorstellen, da geht es um Leben und Tod, da geht es um Reiche, da geht es um Sieg und Niederlage, da geht es um Beute. Da geht es um alles. Also es geht auch um ewigen Ruhm und alles Mögliche. Und die diskutieren nun 3 Stunden lang darüber, was es da mit diesem Adler auf sich hat. Und jetzt ist ganz wichtig, pass auf, das möchte ich euch vorlesen. Jetzt ist ganz wichtig, was der Kommentator, der Biograf, was der schreibt, was der dazu sagt, zu dieser Situation. Pass auf, der schreibt, Persiens Seemacht sei nur durch Landstreitkräfte zu brechen, so Alexander. Diese Diskussion könnte uns heutige verständnislosen Kopfschütteln veranlassen. Also werden die da nur stundenlang über diesen Adler reden, veranlassen. Denn ist es denkbar, und jetzt so ist jetzt der Kommentar des Biografen, denn ist es denkbar, einen so weitreichenden über Sieg oder Niederlage, sein oder nicht sein, bestimmenden Entschluss vom Aufbaumen eines Raubvogels abhängig zu machen? Welten trennen uns von einer Zeit, so kommentiert der Biograf, Welten trennen uns von einer Zeit, in der nicht Logik und Vernunft den Weg zu weisen schienen, sondern das Übersinnliche. Besser, die Welten trennten uns. Also der Biograf behauptet, die hätten da abergläubische Diskussionen geführt. Und er verkennt völlig, dass das alles andere als Aberglauben war, was da passiert ist, sondern es war hochrational. Die haben nämlich auf diese Weise eine soziale Strategie gefunden, sachlich miteinander zu reden. Denn jetzt kann Kritik geäußert werden.
Aber dieser Amnemnon-Typi, der das quasi gesagt hat, dass der Vogel auf dem Mast sitzt, das war sein Soldat.
Ja, genau. Parmenion. Okay. Also Parmenion, weil der hatte angefangen. Der hatte gesagt, wir müssen eine Seeschlacht suchen. Das war sein Vorschlag. und begründete es nun und sagte, es sind göttliche Zeichen zu sehen
gewesen. Ah, okay, verstehe. Jetzt habe ich es, ja.
So, begründete es. Es sind, waren göttliches Zeichen, war zu sehen. Ein Adler hat auf einem Schiffsmast, auf einem griechischen Schiffsmast gesessen. Das ist ein Zeichen dafür, okay, dass die
Herrschaft... Okay, jetzt macht es Sinn. Ja,
so. Und der Alexander hat nun eine ganz kontraintuitive Idee gehabt. Völlig kontraintuitiv. Er hat nun, und jetzt muss er ja nach einer Begründung suchen. Und jetzt kann er nicht einfach, und er kann nicht einfach mit gebieterischer Autorität sich durchsetzen. Und er kann nicht einfach eine Werbung machen für eine Idee.
Und was jetzt hat kommt jetzt dahinter gesteckt?
Was denn?
Genau, was hat jetzt dahinter gesteckt, hinter den Vögeln?
Kommunikabilität
zu ermöglichen. Ach so, nein, ja. Der Adler war ebenso ein Zeichen, nicht? Also dieser Vogel war ein richtungsgebendes Zeichen.
Ja, also, aber was haben die da tatsächlich debattiert? Also was?
Wo dieser Adler gesehen wurde.
Sie haben gesehen. Und weil
wer hat ihn gesehen? Wer hat ihn gesehen? Zu welcher Uhrzeit wurde er gesehen? War es denn wirklich auch ein Adler oder war es vielleicht ein Spatz? Ja, und wer hat, es geht um
Sachen. Der Adler ist im Dienst der Siegenden, nicht?
Was denn?
Der Adler steht im Dienst der Siegenden,
nicht? Genau,
zum Beispiel. Ja. Aber Adler, das heißt, die haben dann quasi mit dieser Metakommunikation über die Vögel, haben sie quasi nur Vertrauen ausgefochten, letztendlich. Also, glauben wir...
Nein, Sachlichkeit. Sie sind schlicht sachlich. Jetzt
aber wie kann man denn... Aber irgendwas muss ich doch gewinnen. Also, ich meine, irgendwas... Wie kann man denn gewinnen?
Ja, vielleicht kann ich das
mal beantworten. Alexander hat sich durchgesetzt, indem er gesagt hat, nein, der Adler saß auf Land. Weil er sagt, das habe ich... Und er hatte Leute, er hatte Zeugen.
Deutung von Zeichen, nicht?
Und jetzt, nein, der Adler hat auf einem Baum auf dem Land gesessen. Und das bedeutet, das Zeichen der Herrschaft deutet darauf hin, dass der Krieg auf dem Land zu gewinnen ist. Und damit konnte er sich durchsetzen. Und zwar ohne dass er seinen Generälen den Mund verboten hat, ohne dass die sich selbst verdächtigen mussten, feige zu sein oder illoyal zu sein oder nicht gehorsam zu sein.
Ja, aber dann haben sie es doch immer noch nicht verstanden. Warum?
Doch,
das war vollkommen egal, weil der Adler darüber entschieden hat, wo die scheiß Schlacht stattgefunden hat. Und der eine wollte es unbedingt auf See haben, weil er da sicher war, dass er gewinnt. Und der andere wollte es auf Land haben, weil er da für sich selbst sicher war. Und letztendlich ging es nur darum, wenn man dem anderen oder wie auch immer, wenn man sich darauf einigen konnte, wo dieser Adler gewesen ist, war damit auch entschieden.
Ja, aber da muss man ja davon ausgehen, dass die da beide dran glauben.
Ja, haben die auch. Das ist
mussten sie ja. Das war halt damals. Also das war die Voraussetzung.
In der griechischen Mythologie, in der persischen, auch später in der römischen. Also der Adler war ein Zeichen für königliche Macht und Herrschaft. Daran hatten die Beteiligten überhaupt keinen Zweifel. Und sie hatten auch keinen Zweifel daran, dass sie von Göttern beobachtet werden, dass die Götter sie führen, dass die Götter ihnen Zeichen senden und dass die Götter etwas von ihnen wollen. Darüber waren sich die Beteiligten doppelt kontingent informiert. So, und sie wussten darüber...
Das heißt, der Alexander musste einfach nur überzeugen, da argumentieren, warum
der
Adler... Ohne Verdacht auf mangelnder Gehorsam, ohne Verdacht auf Illoyalität oder ohne Verdacht auf Feigheit. Sachlich eben, ja, sachlich. So sachlich, wie wir darüber reden können, ob ein Tisch wackelt oder nicht, oder ob so sachlich, du hast den Tisch gebaut und ich sage, er wackelt. Wie können wir sachlich darüber reden, wenn ich nicht sagen will, du bist ein schlechter Handwerker? Nur weil ich sage, der Tisch
wackelt. Okay.
Das ist sachlich. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn wir das hinkriegen, dass ich also sage, der Tisch wackelt, aber das, damit will ich nicht sagen, dass du schlecht gearbeitet hast. Ich will nur sagen, der Tisch wackelt. Ja, so. So. Und das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wir uns lange breite drüber reden können. Okay. Und vielleicht sogar sich streiten können. Das wird jetzt in der Biografie nicht berichtet, aber vielleicht haben sie es getan. Denn warum? Denn wenn man erkennbar nur zur Sache geht, ja, dann kann man sich auch mal streiten. Dann können vielleicht auch mal die Emotionen hochkochen. Ja, dann kann man auch mal sich über den Mund fahren und dann kann vielleicht auch mal der General seinem König über den Mund fahren oder andersherum, ohne dass damit gleich Hoffärtigkeit, Hochmut oder mangelnder Respekt oder irgend so etwas eine Rolle spielt. Also sachlich, das ist
schlicht
sachlich.
Da müssen aber wirklich beide in ihrer Rolle bleiben, sonst ist vorbei.
Ja klar, aber das ist ja genau das, was dann die Kommunikation ermöglicht. Sie sucht dann Symbole, sie sucht Strategien, sie sucht Ausweichmöglichkeiten, um zu sagen, wie können wir denn über etwas reden? Hier in dem Fall über die Frage, ist das ein guter Vorschlag von dem Alexander? Und man kann ohne weiteres sagen, das ist kein guter Vorschlag. Wie soll er denn das argumentieren? Rein sachlich, wenn er nicht einfach mit gebieterischer Autorität und wenn er nicht einfach bitten und betteln darf. Das darf er auch nicht.
Ja, aber warum, was hat ihn daran gehindert, Einfach zu sagen, pass auf, Leute, der Typi da will uns die Versorgung abschneiden, aber ich halte es für die bessere Strategie, ihm das hinten ebenso nicht zu ermöglichen, also ebenso die Versorgung abzuschneiden. Und ich habe folgende Gründe für meine Annahme. Was hat ihn daran
gehindert? Daran hat ihn gehindert die Erfahrung des Parmenion. Denn dieser Parmenion, das war auch ein erfahrener General, das war auch ein tüchtiger Seemann, und der hat gesagt, noch immer haben die Griechen die Perser auf See geschlagen. Noch immer war es so. Warum soll es denn jetzt anders sein? Das ist das eine.
Die waren einfach anderer Meinung.
Er war einfach anderer Meinung, ganz genau.
Ja.
Und Alexander hat eben auch gesagt, es reicht nicht nur bloß irgendwas zu gewinnen, sondern man muss den Gegner einschüchtern, weil er hatte ja noch was vor. Das war ja erst am Anfang seines Feldzuges. Ganz am Anfang noch, bevor er da durch ganz Asien gelatscht ist. Wir müssen den einschüchtern. Also hier muss richtig was drauf, hier muss richtig was passieren. Einfach nur nichts zu verlieren reicht nicht aus, denn er hatte ja zwei Gegner, er hatte ja nicht nur die Perser, sondern er hatte ja auch seine Verbündeten Athener, denen er einen Frieden aufgezwungen hatte, und jemand, dem man einen Frieden aufzwingt, der ist, zeigt sich immer gern rebellisch. Er hatte ja in diesem Sinne zwei Gegner, die Griechen selber, die athenischen Griechen und die Perser. Und er sagte, ich muss sie beide mit einem Schlag, muss ich sie zu Schweigen bringen. Meine Verbündeten, die mir gehorsam zollen, also in Athen, und die Perser. Und dann kann er nicht einfach sagen, ich habe die besseren Argumente. So einfach geht das nicht. Hat sie ja nicht, weil er ja weiß. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit von diesem Alexander gewesen. Er wusste ja, dass er einen riskanten Schachzug macht. Und einen riskanten Schachzug, da kannst du nicht einfach sagen, ich weiß es besser.
Okay. Gut, aber beide dürften diesen Adler nicht gesehen haben, oder?
Ja, genau.
Genau, sie berichten eben nur davon. So geht es in der Bibliografie hervor. Beide haben ihn nicht gesehen, sondern sagen nur, mein Gewährsmann oder mein Zeuge oder was auch immer.
Da jetzt, kommt dann schon, da sind Spiele,
jetzt können Sie, welchen jetzt können
Zeugen
Sie
nach, glaubt man mehr. Ja.
Ja, und jetzt können Sie nach aller Herzenslust die Glaubwürdigkeit Ihres Zeugen bezweifeln.
Ja.
Und jetzt können Sie Kritik üben. Ne, an der Glaubwürdigkeit, aber dann ausgeschlafen, vielleicht war es ein Spatz. Was weißt du denn, was er gesehen hat? Du warst doch nicht dabei. Und so weiter. Die können jetzt ihre Argumente entkräften. So, und jetzt organisiert sich eine Kommunikation, die jetzt ganz sachlich eine Entscheidungsfindung sucht.
Vermeintlich sind die eigenen Interessen gar nicht mehr im Spiel.
Vermeintlich, natürlich sind sie.
Genau, ja, aber vermeintlich, genau.
Genau, das ist wie eine sachliche Diskussion. Der Verdacht fällt jetzt nicht darauf, dass du vielleicht feige bist, ungehorsam bist oder illoyal.
Und das bedeutet ja dann aber, wenn man jetzt sozusagen auf das Feststellungswissen hinaus will, dass man ja im Grunde genommen irgendwie sowas Adlerähnliches finden muss, um darauf sozusagen aus diesem Feststellungswissen sozusagen dann wieder die, also sozusagen noch einen Schnörkel dran zu hängen, oder?
Genau.
Zumindest verstehe ich das jetzt so.
Richtig. Also die Handlungskonsequenz, statt so festzustellen, auszunutzen. Also was wir ja kennen, die Ausnutzung, ist ja sozusagen die mehr oder weniger, also was wir ja kennen als Ausnutzen, ist ja sozusagen, das wird ja bei uns immer mit so einem moralischen Verbotshinweis versehen, du sollst andere nicht ausnutzen. Du sollst deren Gutmütigkeit nicht ausnutzen, deren Freundlichkeit nicht ausnutzen, deren, sagen wir, dass die Menschen lieb sind, oder das sollst du nicht ausnutzen. Deren Hilfsbereitschaft. Die Menschen sollen, wir sind ja auch in so einer widersprüchlichen Situation verstrickt, wir möchten hilfsbereit sein und du brauchst auch Hilfe, aber du sollst irgendwie die Hilfsbereitschaft der anderen nicht ausnutzen. Da wird uns ja immer gleich so ein Warnzeichen geschickt, so ein Zeigefinger. Hilfe ja, aber bitte nicht ausnutzen. Und genau das müssen wir aber tun. Scheint mir, wir müssen auf irgendeine Art und Weise lernen, unsere Hilfsbereit, denn die Menschen sind ja hilfsbereit. Das kannst du relativ schnell empirisch feststellen, wie hilfsbereit, das kannst du ganz schnell merken, wenn du einfach die Straße betrittst und versuch mal festzustellen, wie schnell es geht, dass du Menschen in Gespräche verwickelst, aus denen sehr deutlich hervorgeht, dass sie hilfsbereit sind. Das findest du nicht nur auf der Straße, sondern das findest du eigentlich überall. Hilfsbereitschaft, sowohl Signale als auch sofortige Hilfeleistungen, aber schon auch Andeutungen von Hilfsbereitschaft findest du ganz schnell. Und die zeigst du auch ganz schnell. Du bist ganz schnell bereit, anderen zu helfen. Ohne dass du es merkst. Und immer wieder werden wir gebremst mit dem moralischen Vorurteil, du sollst das nicht ausnutzen. Und das scheint mir ja, wir rennen da immer mit dem Kopf gegen die Wand, weil wir nicht wissen, wie. Also, ne? Ohne dass wir moralische Probleme kriegen. Also,
ne? Ja, aber wenn man es quasi sachlich hält, also wenn man ja, genau, richtig, zum Beispiel, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gerne das von dir, aber wenn du das nicht kannst, dann sag es einfach und fertig.
Ja, ne, aber so funktioniert es ja schon wieder nicht. Du merkst ja, ne? Genau. Wie können wir Hilfsbereitschaft ausnutzen, aber dies unter die Bedingung stellen, dass dieses Ausnutzen, dass das sachlich geschieht, dass der Verdacht auf, sagen wir, also nehmen wir ein Beispiel, wo es ein ganz deutliches Beispiel, wo man das erkennen kann, wo Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird, das ist der sogenannte Heiratsschwindler. Kennst du? Der Heiratsschwindler macht dir schöne Augen, der verspricht dir ganz viel, der ist ganz nett, das ist ganz toll, der ist ganz höflich, der ist ganz freundlich und so weiter. Blablabla. Und das geht eine ganze Weile gut, dann sagt er, ach Mist, wollte ich mir gerade Geld von der Bank holen, jetzt fehlen mir auf einmal 500 Euro. So. Und schon bist du bereit, ihm zu helfen. Ja, so, also du kannst nicht einfach sagen, du kannst in dem Augenblick nicht einfach sagen, du bist ein Schwindler, weil der ist ja auch nett. So, und warum willst du nicht helfen? Also leistest du ihm 500 Euro und vor allen Dingen, dann zahlt er sie natürlich auch erstmal wieder zurück. Und dann siehst du doch, na klar, wenn er sie mir auch erstmal wieder zurückzahlt, ja, kann ja nichts, ist ja alles in Ordnung. Und so, und beim nächsten Mal fragt er um 1000 Euro. Und so weiter. Und mit 20.000 Euro haut er dann irgendwann, oder mit 50.000 Euro haut er dann ab. So, da stehst du. So. Und da wird Hilfsbereitschaft ausgenutzt. Das kennen wir ja. Und wir kennen natürlich auch Schnorrer und so etwas. Wir kennen immer wieder irgendwelche Leute, die sich unter Vorwänden Vorteile verschaffen. Solche Fälle kennen wir, wo wir Hilfsbereitschaft ausnutzen. Was wir nicht kennen, ist eine versachlichte Situation. Sagen wir, ich kann dir helfen, oder du mir, oder wir uns gegenseitig. Und jetzt sagen wir mal aber so, dass der Verdacht auf Schleimerei oder der Verdacht auf Arschkriecherei oder der Verdacht auf, was weiß ich, Erschleichung, von dir, dass der gar nicht erst aufkommen kann.
Ja, da ist, kommt das mit der Bedingung, indem man so eine Bedingung
setzt. Aber wie? Wie? Also wie kann ich deine Hilfsbereitschaft ausnutzen? Vielleicht auch zu meinem Vorteil, vielleicht auch zu Britas Vorteil oder zu Franks Vorteil. Wie kann ich sie ausnutzen, ohne dass man hinterher zu mir sagt, Klaus, was bist du denn für einer? Ja, vielleicht auch sogar zu meinem Vorteil. Vielleicht sogar auch. Ohne dass es hinterher heißt, ah, du bist ja ein Arsch.
Ja, das war ja wie mit der Hausarbeit.
Versuchen wir doch ein anderes Beispiel.
Weißt du noch, Klaus?
Warum haben Frauen so schlechte Chancen, in Führungspositionen zu kommen? Was glaubst du, woher das kommt? Das hat etwas mit Hilfeleistung zu tun.
Inwiefern?
Also naja, weil ja die, also was passiert? Also was passiert bei Beförderungen? Ob nun in Konzernen, in Unternehmen oder auch im öffentlichen Dienst? Was passiert bei Beförderungen eigentlich? Es ist ja nicht so, dass man sagt, die Kriterien sind sachlich objektiv und jetzt so funktioniert nicht. So funktioniert Selektion nicht. So eine sachliche Objektivität, was Qualifikation angeht, gibt es überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Es sind Bias, das hatten wir gestern.
Ja, Bias
sind im Spiel und es gibt natürlich auch ein Geschlechterverurteil. Natürlich gibt es das. Das ist überhaupt, das. Da gibt es kein Argument, keiner kann empirisch begründen, dass es das nicht gibt. Das gibt es. Und es gibt ja nicht nur das, es gibt ja auch noch viele andere Vorurteile. Aber ein Gender-Bias gibt es. Und jetzt passiert, weil wo Beförderungen ausgehandelt werden müssen, ja, da passieren eben immer auch genau Loyalitäten, da passiert, man muss sich nett machen. Und möchtest du dich bei deinem Chef einfach nett machen, Britta, wenn du Grund hast zu der Annahme, dass der das vielleicht auch noch anders verstehen wird?
Ah, okay.
Ja, möchtest du das so einfach? Möchtest du dem Schädel Augen machen einfach da so? Nee, aber nee, das machst du nicht eben einfach so. Also das geht eben nicht, weil du kannst nicht einfach sagen, na dann mache ich mich mal mit dem so schön nett.
Im Gegenteil. Kritik ja, ist eher ein Zeichen der Wertschätzung und der Auseinandersetzung. Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt. Ein weiterer, nicht neben dem, dass Männer sich viel leichter meiner Erfahrung nach einfach als
die machen sich nicht verdächtig.
Genau, die machen sich eben
nicht verdächtig. Die können das nicht und die machen das dann auch und sie zeigen sich dann auch so und.
Naja, ich mache mich, also es geht ja um diesen Verdacht auf, also was wir ja alles kennen, ist ja Arschkriecherei, Schleimerei, das kennen wir ja alles. Aber ich, wenn ich einem, ich habe, wenn ich einem Professor damals begegnet, weil ich hatte nie mich selbst verdächtigt oder angenommen, wenn ich mit dem freundlich gesprochen hätte, der könnte noch etwas anderes bemerken als nur meine liebe Freundlichkeit.
Ich hatte das ja sogar andersrum, dass Professoren uns Frauen damals aus dem Hörsaal von 600 Leuten gezielt angesprochen haben, was super peinlich war. Also dann so nach dem Motto, so hier und auch an die Frauen in der dritten Reihe so ungefähr. Also
das, ja, das kommt dann, das sind dann auch die Beleidigungen, das ist ja die andere Seite genau wiederum. Das einerseits Hilfsstrukturen.
Aber umso weniger hätte ich zum Beispiel auf ihn zugehen können. Also genau. Er hat mir eigentlich mit seiner Aktion, hat er mir sozusagen alles platt gemacht, weil in dem Moment, wo ich quasi auf ihn zugegangen wäre, mal abgesehen davon, dass ich jetzt letztendlich viel davon gehabt hätte wahrscheinlich, aber also in meinem Fall, das wäre mir ja sofort zu Lasten gelegt worden.
Ja. Und das
meine also ich jetzt, Frauen können dann gar nicht so helfen in den Organisationen, was jetzt dieses Thema betrifft. Das ist deine These. Sie sind gar nicht sozial, gar nicht dazu, wenn sie helfen würden, würde das missverstanden werden.
Unter Umständen, also vielleicht. Unter Umständen.
Ja, vielleicht andererseits helfen Frauen natürlich mehr, was dann dazu führt, dass sie eben als solche identifiziert werden und dann gerade für Führungspositionen dann weniger in Frage kommen, weil sie sich eben...
Naja, man muss ja so... Bei den Karriereverläufen spielt ja nicht nur Verdacht eine Rolle, sondern auch immer der Selbstverdacht. Das spielt ja immer beides eine Rolle. Also nicht nur, die Frage, wessen kann man dich verdächtigen, ist immer auch zugleich die Frage, wessen verdächtige ich mich selbst. Und Arglosigkeit lässt sich gerade dann, wenn es um Karrieren geht, wenn es um Ansehen geht, wenn es darum geht, sich wichtig zu machen, sich hervorzuheben, also in Konkurrenz spielen, ist Arglosigkeit kein Argument. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich hab's ja nur ehrlich gemeint, das ist dumm. Also in Konkurrenz spielen gibt es keine Arglosigkeit oder keine
Arglosigkeit. Ja, und selbst wenn man sie hat, dann hat man...
Nee, das kannst du nicht mehr plausibel machen. Du kannst nicht einfach sagen...
Nee, aber selbst wenn du wirklich arglos bist... Ja, schützt dich das überhaupt nicht. Also schützt dich halt nicht. Also
nein, es schützt egal. Dich nicht. Es wird dich, genau, es macht dich eher sozusagen naiv. Genau. Mehr sozusagen. Du kannst nicht. Ja.
Deswegen, ich bin in diesem Spiel total schlecht.
Also das ist eben das, wenn ich sage, wir sollten lernen, also ich bin schon der Meinung, dass wir die Situation haben, dass wir schon lernen müssen, Handlungskontingenz auszunutzen, aber eben ja, sachlich. So sachlich, dass der Verdacht auf dass ja diese ganzen Verdächtigungen, mit denen wir uns bedrängen, mit denen wir uns beleidigen oder mit denen wir uns also auch selbst bedrängen und mit denen wir uns selbst schikanieren, dass wir da langsam keine Chance mehr haben.
Mich würde mal interessieren, was mein Chef sagt, wenn er mir sagt, hier, Frau Groß, machen Sie mal dies, und ich dann sage, ja, unter der Bedingung das.
Ja, du könntest, ja, das, aber warum nicht? So vielleicht nicht, sondern du müsstest vielleicht, das ist ja doch genau der Punkt. Wie lernst du das? Also wie kann man durch Kommunikation eine Beziehung einrichten, in der tatsächlich genau das? Das könnte zum Beispiel gehen, indem du andersherum. Ich hatte neulich mit dem Michael ein schönes Gespräch. Da ging es darum, dass er sagt, ich bin ein bisschen überarbeitet oder so. Da habe ich gesagt, geh bloß nicht zu deinem Chef hin und stell eine Forderung. Also im Sinne von, er sagt, ich arbeite so viele Stunden und so. Sondern sag zu deinem Chef, wenn du nämlich eine Forderung stellst, dann, also wenn du etwas forderst, dann wird damit immer gleich signalisiert, der andere soll jetzt was tun und ich erstmal nicht. Und das führt meistens dazu, dass Forderungen nicht erfüllt werden, auch da nicht, wenn sie vielleicht unter anderen Bedingungen erfüllt sein könnten, weil man eben meint, ich könnte mit einer Forderung erstmal den anderen in Bewegung setzen. Deshalb sagte ich zu Michael, tu das nicht, fordere das nicht von ihm, sondern versuche ihm zu helfen, dir zu helfen.
Ja, also mach einen Vorschlag.
Was denn? Ja.
Also mach einen Vorschlag, überleg dir, wie er dir helfen könnte zum Beispiel.
Genau, überleg dir, wie er dir helfen könnte. Und ein Weg könnte zum Beispiel sein, dass du nicht zu ihm hingehst und sagst, ach, mir geht es so schlecht, sondern sag ihm einfach, mir geht es sehr gut, ich arbeite sehr gerne hier und ich finde das auch ganz toll und ich möchte nur, dass es auch so bleibt. Und dann einen Weg suchen, wie du eben das Ganze eben nicht, weil er hat auch zu seinem Chef ein gutes Verhältnis, also und so weiter, also da ist alles sehr gesund. Aber trotzdem, häufig ist das ja so, sobald man anfängt mit Forderungen, Sobald man anfängt mit Forderungen, passiert ganz schnell, dass sich ein Verhalten einrastet, das immer sagt, du kannst mich mal oder so. Im Sinne von, warum soll ich zuerst, warum nicht du zuerst dafür sorgen, dass die Situation besser wird oder dass das Schlimmste verhindert wird. Mit Forderungen meint man sich ja ganz schnell, dem aus dem Weg zu gehen. Sagen, der andere soll sozusagen die Scheiße wegräumen und ich habe damit nichts zu tun, ist ja nicht meine Sache oder so. Und dann passieren ganz schnell ganz böse Dinge. Also Bedingungen stellen, wie genau, Julia, wie kommt man in die Situation, Bedingungen stellen zu können?
Also ich habe jetzt mit meinem Chef kein Problem, also mit dem läuft es sehr gut und ich habe jetzt gerade mal so kurz rekapituliert, also wir hatten ja die Situation erst kürzlich, dass ich ja wegen dem Lärmpegel im Großraumbüro also massiv Probleme bei der Arbeit hatte und ich bin selber mit Vorschlägen halt zu ihm hin, also ich habe gesagt, hier, ich würde mich gerne dahin in mein Labor zurückziehen öfter, dann sitze ich halt nicht mehr oben am Platz, dann sitze ich halt da unten, wäre das möglich, es würde mir helfen, weil aktuell ist es für mich halt echt schwierig so. Also, und das hat gut funktioniert, also, weil ihm war das letztendlich egal, wo ich hocke.
Ja. Also, Karriere, Karrieren sind ganz klar, Karrieren sind eigentlich Selbsthilfenetzwerke. Wo jeder jedem helfen muss, aber wir meinen eben, wir kriegten das eben nur in Konkurrenzspielen bewältigt und wenn du dir anschaust, wohin das führt, Britta, ne, du weißt, wovon ich rede, von diesem ganzen Burnout, von diesen ganzen Erschöpfungszuständen, die Menschen da, und die hören damit nicht auf. Du kannst, ne, das ist so ätzend, das ist wie so ein gefräßiges Ungeheuer, diese ganzen Konkurrenzspiele, und das überfordert die Menschen so, und ich glaube längst, wir sind langsam in der Situation, dass wir uns das nicht mehr leisten können, und wir haben keinen, wir können nicht einfach sagen, lies ein Ratgeber, das ist das Dümmste, was es gibt.
Aber das ist ganz, ich überlege gerade, ob ich das jemals so erzählt bekommen habe in der Geschichte, dass jemand das so erzählt hätte, dass er ein Selbsthilfenetzwerk, also nee. Dass er das so erlebt hätte, nicht, dass sozusagen im Netzwerk bestimmte Leute vielleicht sich so verhalten hätten, dass seine Karriere den Bach runtergegangen ist oder so und vorher war das anders oder so. Das sind eher meistens irgendwelche Agendas, die sie nicht durchsetzen konnten oder so.
Ja, glaube ich.
Gescheitert sind an der Organisation. Ja, aber ich kann, wenn ich beobachte, die Leitung in der Klinik, und das ist ein Dreiergespann, unterschiedliche Bereiche, dann kann ich das gut nachvollziehen mit dem Selbsthilfenetzwerk.
Ich kann das auch gut nachvollziehen.
In einer bestimmten Ebene ist das auf jeden Fall so.
Aber der Burnout
geht über die Organisation dann auch hinaus natürlich.
Aber der Burnout, würde ich sagen, kommt, also aus meiner Erfahrung, kommt auch dadurch zustande, dass sozusagen auch die Wirkmächtigkeit der Einzelnen gnadenlos überschätzt wird. Und dass dieser Konflikt, also dass man merkt, dass man eigentlich selber gar nicht so viel Einfluss hat auf bestimmte Entwicklungen. Das habe ich bei der Partei damals gemerkt und das merke ich jetzt in unserem Unternehmen, was halt sehr riesig ist, da merkt man das vor allen Dingen sehr extrem, merke ich das quasi täglich.
Ja.
Und daran gehen die Leute kaputt, weil es heißt, du hast einen freien Willen und du kannst sozusagen selber dein Leben in die Hand nehmen, bla bla bla, ja, am Arsch die Welt fehlt, oder etc.
Aber ist das nicht typischerweise so, wie es auch in der Politik gemeinhin verstanden wird, nicht, dass man hier nur hilft, wenn man damit rechnen kann, dass man da auch was zurückbekommt?
Ja, richtig. Das sind genau diese Strukturen, die jede Sachlichkeit vermeiden. Ne?
Genau.
Das ist ganz genau so. Ne? Dass man sagt, Sachlichkeit wäre ja dann gegeben, wenn genau solche Versuche auch abgespalten werden. Was soll das denn noch?
Also, Rita, ich habe dir das doch erzählt letztens, dass man komplett paranoid geworden ist, weil man jedem nur noch verdächtigt hat.
Genau.
Also das ist uns ja passiert. Also das war Wahnsinn. Also man ist wirklich paranoid geworden. Wer macht was, aus welchen Gründen und was steckt dahinter und was hat der für einen Grund, das jetzt zu wollen und was ist seine Agenda und stimmt die mit meiner und boah.
Ja, und vor allem muss man ja auch sehen, wie weit diese Verdächtigungen, die ja auch immer Selbstverdächtigungen sind, wie weit das in unseren Alltag auch reicht. Und wie ein ganz banales Beispiel, wo es wirklich, also wo es wirklich banal ist, aber wo selbst wenn es um eine Banalität geht, noch eine gedankliche Irritation eine Rolle spielt. Ich bin sehr konsumfaul, ich gehe nicht gerne einkaufen. Meine Hosen gehen immer an derselben Stelle kaputt, und zwar immer an derselben Stelle am Arsch. Das liegt an meinem, weil ich keinen richtigen Hintern habe. Da scheuern sich beim Sitzen meine Jeanshosen immer an derselben Stelle durch. Und ich habe einfach keinen Bock. Und alle meine Jeanshosen sind an derselben Stelle kaputt. Und irgendwann habe ich einfach aufgegeben, weil ich kaufe mir einfach keinen. Ich laufe einfach mit der kaputten Jeanshose durch die Gegend. Martina ist sehr tolerant, meine Frau. Aber irgendwann hatte ich bei Rewe einen Nachbarn getroffen, der mich mag übrigens. Der mich mag und mit dem ich sehr gut zurechtkomme. Und der traf mich und sagte, hör mal, also mit der Hose kannst du doch wirklich nicht mehr über die Straße. Also das war wirklich fürsorglich gemeint. Das war nicht böse gemeint. Das war fürsorglich gemeint. Er sagte, geh doch nicht mehr mit dieser Hose über die Straße. Wo ich dann auch erkannt habe, okay, jetzt muss ich muss es tun. Ich muss ihm recht geben jetzt. Ne? Aber mir kann er das zumuten, weil ich mit mir kann man das machen. Aber glaub ja, mit
anderen Leuten kannst du das machen. Dreiviertel Jahr war ich nicht beim Friseur. Ja, ich kenne das.
Ja, dass er also wirklich zu mir wirklich fürsorgt. Ich habe die Fürsorglichkeit erkannt. Ja, aber das erkennt auch nicht dann jeder, wenn jemand so etwas sagt. Mit der Hose kannst du.
Es könnte beleidigt sein oder was.
Ja, sicher.
Ja,
aber du
musst
sehen, in solchen Banalitäten, so weit reicht das. Also so weit reicht das. Und auch da noch, wo ich noch die gute Laune behalten kann und ich das nicht so schlimm finde, auch da ist es immer noch eine Irritation wert. Also es ist so weit reichen unsere Selbstverdächtigung und daher kommen auch unsere ganze, die ganze Bedürfnisproduktion und dieser ganze Konsum, weil es letztlich überhaupt keinen Schlusspunkt gibt, was Selbstbeobachtung angeht, was Handel und Verhalten angeht, wo du dich beobachtet fühlst. Und ja, ich finde zum Beispiel immer dieses, wenn Frauen sich so übertrieben schminken und diese, boah, ich finde das immer so furchtbar. Aber es ist kein Ausweg. Ja. Männer, wenn ich dann in den Zug sitze und ich immer so die Parfüm von Geruch von Männern mit Rasierwasser und ach, ne, weil man der ständigen Selbstkontrolle ausgesetzt ist. Und dann über diese Selbstkontrolle jedes Maß verliert.
Ja, ja, hält man sich die Leute auch auf Distanz mit dem, glaube ich. Aber egal, schauen wir schon nochmal hin mit zu diesem Adler, weil außer der Frank hat vielleicht da schon lange nichts mehr gesagt.
Ja, ich hör zu, ich hänge immer noch an diesem, an dieser Irritation. Also der Klaus spricht die ganze Zeit von Verdacht. Also Verdacht ist ja auch nur eigentlich eine, keine Ahnung, Verdacht ist ja auch nur eine Irritation. So, und jetzt denke ich so drüber nach, wenn wir darauf hinarbeiten, sozusagen verdachtsfrei zu sein oder irgendwie sozusagen den Verdacht vermeiden wollen, dann ist ja aber auch die Irritation zumindest, wäre dann auch weg. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt und sagt, naja gut, also wann lerne ich denn etwas oder wann beschäftige ich mich mit Dingen, dann ist es ja immer sozusagen in einer Irritation begründet. Also so denke ich das jetzt, ne? Kann vielleicht auch nur auf mich zutreffen jetzt. So, und wenn man jetzt so drüber nachdenkt und sagt, naja gut, also wenn ich jetzt sozusagen darauf hinwirke, meine Umwelt oder wie auch immer, also in den Zusammenhängen, in denen ich mich befinde, die verdachtsfrei zu halten und somit irritationsfrei, dann verblöde ich ja auch, oder?
Naja, gut, irritationsfrei geht ja nicht. Also soziale Verhältnisse, also soziales Handeln ist irritierendes und irritatives Handeln, das ist schon klar. Die Frage ist nicht, ob Irritation, sondern die Frage ist, wie die sich ordnet und welche Art von Irritation eine weitere hervorruft.
Das heißt also, andersrum gesprochen, also sozusagen wäre es ja so, dass man so ein bisschen darauf achtet, schrägstrich sich das irgendwie so überlegt, was man irgendwie tut oder wie man so über Dinge denkt, dass man in Anführungszeichen so brotlose Irritationen möglichst vermeidet, oder? Das wäre es ja dann eigentlich.
Mhm. Also, ja. Oder? Das tut mir auch größtenteils. Das merke ich beispielsweise immer dann, wenn man es versucht. Das habe ich, das ist eine Erfahrung, die ich immer gemacht habe, wenn ich also Vorträge gehalten habe. Ich habe eine ganze Zeit lang, bin ich durch ganz Deutschland gefahren, Vorträge gehalten. Immer wieder, fast bei jedes Mal, habe ich die Leute damit überfordert, dass ich einfach nicht gesagt habe, also die hatten einfach kein, die konnten einfach nicht feststellen, ob sie Ja oder Nein sagen sollten. Hinterher. Die mich dann immer gefragt haben, was willst du eigentlich damit sagen? Und den Satz, ja, vielleicht den Satz, ich kann nicht einfach den Satz aussprechen, der lautet, ja, vielleicht will ich auch nichts damit sagen. Das geht ja dann nicht. Weil ja, du schickst jemandem die Aufmerksamkeit, du lässt dich ja nicht, ne, und dann muss man sich ja hinterher fragen, warum eigentlich? Ne? Aber ganz häufig habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, so dass die Leute fragen, was willst du eigentlich damit sagen, weil sie eigentlich gar nicht wissen, ob sie Ja oder Nein sagen sollen hinterher. Und das kann ich deshalb, weil ich aus Erfahrung weiß, dass ja solche Vorträge in der Regel sowieso nicht viel bringen. Weshalb ich mir dann den Luxus erlaubt habe, mal so zu argumentieren, dass man hinterher nicht weiß, was man feststellen kann.
Ja, genau. Also ich hatte ja auch mal so, also solche Sachen, also Vorträge gehalten oder irgendwie so. Und dann kam das auch immer, das wurde, also mir persönlich wurde das immer als Unentschlossenheit ausgelegt. Ja, genau. Genau. Im Sinne von
du musst dich aber entscheiden. So.
Was soll das jetzt? Also genau, weil ich, also was weiß ich, nehme mal an, in meiner Diplomarbeit oder in anderen sozusagen eben tatsächlich, weil ich es auch selber nicht wusste, sozusagen das eben von allen Seiten, mehr oder weniger, die mir so aufgefallen sind, beleuchtet hat und am Ende kam halt raus, tja, pff, woher soll ich das jetzt wissen?
Ja. Ja klar, also das ist, ja, wir werden, das hängt aber, ich nehme an, das hängt eben damit zusammen, dass wir abgerichtet sind auf Konkurrenz. Auf Konkurrenz, also wir sind darauf abgerichtet, auf eine Weise durch Konkurrenz zu kooperieren. Und das heißt dann immer, du darfst dem anderen nichts schuldig bleiben, erst recht nicht, was die eindeutige Meinung deiner Rede angeht. Und wenn du es ihnen dann schuldig bleibst, dann gucken sie dich komisch an, wie so ein Verräter. Sie sagen, was willst du denn mir jetzt damit sagen? Ne? Ist klar, stell dir vor, du redest eine halbe Stunde mit jemandem und nach einer halben Stunde erkennt der andere, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich eine halbe Stunde mit dir geredet habe.
Aber das ist doch dann eigentlich auch seltsam, weil wir haben ja über dieses Feststellungswissen, also im Grunde genommen ist es doch das, was man sozusagen von, also in dem Fall dann von dir, Klaus, oder nehmen wir mal an, auch von mir, abgefordert hat, ist ja dann so eine Äußerung im Sinne von, ich stelle fest, ABC, und dann konnte man sagen, ja, nein, abbrechen. Also genau. Und darauf ist, okay, also sozusagen ist es im Grunde genommen alles daraufhin ausgerichtet, diese, also so, wenn wir uns das jetzt sozusagen in solchen Vorträgen vorstellen oder ganz anderen, also nehmen wir mal noch auf Arbeit oder sowas, dann ist es darauf ausgerichtet, dass man irgendwie sagt, ABC, um es anderen möglichst einfach zu machen, sozusagen sich dazu zu verhalten. Genau. Allerdings ist das auch ein Risiko, dass man, wenn man sagt ABC, weil dann ist man ja festgenagelt.
Nein, es kommt ja man muss ja sehen, wo sind es denn Situationen, wo es auch, also man muss ja unterscheiden zwischen Situationen, wo es auf etwas ankommt und Situationen, wo es dringend auf etwas ankommt und in Situationen, wo es nicht so dringend auf etwas ankommt. Also wenn wir jetzt hier und jetzt miteinander reden, dann kommt es jetzt nicht ganz dringend darauf an, dass du mich jetzt ganz eindeutig verstehst. Weil denn tätest du es, wäre es anschließend egal, tust du es nicht, ist es anschließend auch egal. Es gibt ja andere Fälle, wo das sehr wohl so ist, wo es sehr wohl drauf ankommt. Ne? Also denke dir einfach an eine Notsituation oder denke dir schon die einfache Frage, wenn ich mit Martina spreche, wollen wir in Urlaub fahren? Und ja, wohin? Da kommt es dann schon drauf an, was du willst oder so. So, ist ja klar. Weil dann, es muss dann ja auch eine Entscheidung getroffen werden. Also wo Entscheidungsnotwendigkeiten, aber das kriegen wir dann auch irgendwie hin, wo Entscheidungsnotwendigkeiten eine Rolle spielen. Interessant wird ja eigentlich der Fall, mit dem wir es zu tun haben, wenn wir es mit Social Media zu tun haben. Wir haben da keine Entscheidungsnotwendigkeiten. So.
Wir haben ja, keine. Also genau,
weil wir haben einfach keine. Denn ob wir jetzt miteinander reden oder was, denn daran kannst du sehen, ich denke, der Strom würde ausfallen oder puff, alles würde zusammenbrechen, dann kriegen wir alles zusammen, dann ist auch egal.
Die Frage habe ich mir tatsächlich letztens gestellt, also auch in einem ganz anderen Zusammenhang. Da habe ich, also bin ich, längere Zugfahrt hatte ich gehabt und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, warum machen wir das überhaupt? Also, ja. Also nach dem Motto, also was ist der Sinn des Ganzen? Also, weil ich hab's, also ja, genau, also das ist so das und dann kommt man dann ganz, also ja gut, die einfache Antwort ist, woher soll ich das wissen? Ist im Grunde genommen auch egal, also das ist immer so dieses, dieses, wie soll ich sagen, so eine
Rückzug,
wie so ein Schleudersitz. So ein Schleudersitz, wo ich zum Beispiel zu meinem Ältesten dann sage, überleg dir halt, ob das, was du jetzt tust, ob das irgendwas an deinem Leben verändert, ja oder nein. Ändert das tatsächlich, also wenn du jetzt, was weiß ich, irgendeinen Text liest oder halt irgendeinen Film guckst oder irgendeinen anderen Kram machst, wo du dann sagst, ist es das tatsächlich, also ändert das dein Leben? Ist es sinnvoll? Ja, so, und da gibt es halt wahrscheinlich, also vieles dessen, was wir tun, ist wahrscheinlich sinnlos, aber wir tun es trotzdem. Mhm. Also, und genauso ist, ja, also vieles, was von dem, wo man halt irgendwie, also das ist das eine, und das andere ist tatsächlich, wo man dann sagen kann, na gut, man könnte es auch erweitern, könnte sagen, es erscheint mir sinnlos und da lohnt es sich nochmal hinzugucken. Und das ist ja das, wo ich immer sage, das ist die Irritation, weil du es nicht weißt, deswegen interessiert dich das oder sowas. Also deswegen versuchst du jetzt dieser Irritation nochmal nachzuspüren und da irgendwie doch noch ein Verständnis dafür zu erlangen und so weiter und so fort.
Hm. Ehrlich. Die Erwartung.
Mit dem Adler, du hattest da noch eine Frage.
Ja, ich wollte da irgendwie den Bogen machen wieder. Nicht? Eigentlich ist ja Feststellungswissen und Handlungskontingenz. Nicht? Das war die Ausgangslage. Nicht? Und dann kommt der Adler ins Spiel und das ist. Das, also du sagst dazu Sachlichkeit, aber es ist, kann ich nachvollziehen, nicht? Aber darin ist es auch wieder, geht es auch wieder um Feststellungswissen. Hat er oder hat er nicht dort gesessen?
Ja klar, ja nun, aber es geht ja, so. Aber das ist ja sozusagen das ist ja das Symbol. Das Symbol will ja sozusagen, das ist ja, hier wird ja Kritik geäußert, aber die hat natürlich doppelt zwei Ebenen. Nämlich, da ist einmal das, was ausgesprochen wird. Nämlich gesprochen wird über den Adler, aber und es geht in der zweiten Ebene, und das ist ja das, was die Faszination fesselt und die Handlungen bindet. Es geht natürlich um die Frage, welche Entscheidung wird getroffen? Und es geht um die Entscheidung Land- oder Seeschlacht. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Und darüber reden, darüber sind sich die Beteiligten dann eben bewusst, ohne dass sie das aussprechen müssen. Das ist ja genau sachlich. Das ist ja genau das Sachliche. Also nehmen wir ein anderes Beispiel von Sachlichkeit. Also um nochmal auch wie kann man zum Beispiel Gefühle sachlich kommunizieren? Das ist schwer. Also beispielsweise, stell dir vor, Julia, ich kann zu dir sagen, ich mag dich. Das kann man sagen. Aber damit könnte ich entweder zu viel oder zu wenig gesagt haben. Ich hätte damit zu wenig gesagt, wenn du Grund hast zu der Annahme, naja Gott, ich mag dich, sage ich auch zu meinem Hund. Wenn ich das zu dir auch sage, dann habe ich einfach zu wenig gesagt, weil das ist ja wohl doch, oder ich sage, ich mag dich und ich habe zu viel gesagt, denn wer weiß, was ich da jetzt schon wieder mit meine. Aha. Also so einfach kann man nicht einfach sprechen, ich kann ja immer sagen, ich mag dich, also weil entweder zu viel oder zu wenig gesagt, es ist nicht so eindeutig. Und jetzt, wie kann man aber trotzdem sagen, ich mag dich oder kommunizieren, ich mag dich, ohne zu viel und zu wenig zu sagen. Und ein schönes Beispiel, das ich vor ein paar Jahren mal erlebt habe. Wir haben eine alte Frau in der Nachbarschaft wohnen. Die ist eine alte Schlesierin, die lebt hier schon ihr ganzes Leben hier. Die ist schon über 90, die ist schon fast 100 Jahre alt, die Frau. Mit der rede ich, die ist sehr schwerhörig. Ich rede mit der gerne, ich muss die auf der Straße immer so furchtbar anschreien. Das ist zwar anstrengend, aber pass auf. So, und die ist total nett, so, die findet mich auch nett. Und eines Tages, die betreibt immer noch einen Schrebergarten, die Frau ist schon fast 100 Jahre alt. Und einmal im Sommer, da hatte sie tatsächlich, der Martina, also so eine Brötchentüte voll mit Erdbeeren geschenkt. Also so eine Brötchen, ganz voll bis oben hin. Und es war eindeutig erkennbar, was sie damit sagen will. Denn diese Erdbeeren hatte sie nicht einfach überflüssig im Sinne von, ich weiß nicht wohin damit, sondern die hat eine große Familie, die hat auch viele andere Nachbarn, die sie nett findet. Die hätte sie ja jederzeit gewusst, wohin mit den Erdbeeren. Also die wusste, die hat sie nicht verschenkt, weil sie... Ne? Und auf einmal kann man erkennen, über so eine Gabe, kein Wort geredet, hat der Martina einfach die Tüte Erdbeeren gegeben. Jetzt kann man genau erkennen, was das heißt. Die will nur sagen, ich mag dich. Diese Aufmerksamkeit, man kennt das ja auch mit Blumen schenken, das ist viel präziser. Viel präziser zu sagen, ich mag dich, wenn ich dir eine Blume schenke oder einen Blumenstrauß schenke, als zu sagen, ich mag dich, weil es wird eben nichts gesagt und trotzdem wird kommuniziert.
Ja,
und
aber
so ein Symbol ist viel präziser, weil es eben auch dazu geeignet ist, das Gespräch zu diesem Thema dann auch zu beenden, zu sagen, ich mag dich und wenn ich jetzt noch sage, ich will darüber nicht weiter reden, dann ist das bescheuert. Also, wie macht man es? Soll ich jetzt wieder Tüte Erdbeeren schenken und dann gleich wieder gehen? Und dann ist alles gesagt. Also das ist, verstehst du, also das sind
ja, soziale ja, Strategien. Ja, das ist ja
aber da sehe ich aber
in der Therapie hat man oft die Leute sitzen, die dann sagen, der Rede sagt mir nie, sie sagt mir nie, dass sie mich mag, nicht? Aber ja, was tut sie? Nicht? Wie sind Liebesbeweise oder nicht oder eher nicht? Also wie werden Liebesbeweise im Verhalten nicht gezeigt?
Mir passiert es ja noch andersrum.
Die andere sind, muss man auch sagen. Ja,
ja also, ich finde andersrum finde ich es aber dann viel schlimmer. Also ich weiß zum Beispiel, also ich bin ganz schlecht darin, Geburtstage mir zu merken. Also ich kann das wirklich richtig schlecht. Ich vergesse regelmäßig, wann meine ganze Familie Geburtstag hat. Und das war schon immer so und das hat eine Weile gebraucht, ehe meine Verwandtschaft verstanden hat, dass das nicht bedeutet, dass ich sie nicht mag. Und das finde ich ist die Tücke an solchen Erwartungsgeschichten. Weil das ja auch ein sozialer Code ist, den man ja auch in irgendeiner Art und Weise teilen muss. Also so empfinde ich das jedenfalls. Also das, ja. Deswegen finde ich das schwierig.
Ja, es kann natürlich missverständlich sein, ja.
Weil ich finde, so eine Tüte Erdbeeren, die kann genauso gut alles Mögliche bedeuten. Also
aber gerade also zum Beispiel, ich jetzt denke an Zusammenarbeit in einem Team, sind genau solche Verhaltensweisen sehr dem vorzuziehen, nicht? Also miteinander zu reden und zu sagen, ich mag dich, nicht? Yeah. Oder das gefällt mir oder so.
Ja, klar.
Da ist es viel besser, nicht? Also durch Gesten. Genau. Diesen sozialen Zusammenhängen ist es viel, viel wertvoller, nicht mit Gesten zu zeigen, dass da einem etwas bedeutet oder dass man eine gewisse Zuneigung hat oder so. Nicht?
Nein, aber genau, also ich will damit sagen, wir sind immer irgendwelchen Situationen ausgeliefert, in der im Grunde genommen die doppelkontingente Widersprüchlichkeit so gestellt ist, dass eigentlich man sich fragen müsste, wie soll es eigentlich gehen? Und genau dieses Beispiel über Adler, da ist ja genau da ist ja doppelkontingente Widersprüchlichkeit, die Generäle können nicht einfach und Alexander kann nicht einfach, sie sind widersprüchlichen Anforderungen ausgesetzt und trotzdem geht es dann nicht, indem man...
Ja, aber, ja, das stimmt.
Und das ist eine Art von Kreativität.
Da wird sich auf etwas Drittes geeinigt, nicht? Ja. Oder? Kann man das so sagen, nicht?
Würden beide nicht an die Bedeutung dieses Adlers glauben, im Sinne von, wir wissen, dass das wichtig ist, dann würde es nicht funktionieren. Dann würde der eine sagen, der Adler ist mir scheißegal, was interessiert mich der Adler, wo der gesehen wurde, dann würde es nicht funktionieren.
Genau.
Ja. So. Und das ist Kultur, das nennt man Kultur.
Nennt man Kultur. Wie kann das jetzt, hast du aber dann diese Verbindung gemacht, nicht zur Hilfsbereitschaft und hast gefragt, was kann der Adler da sein, nicht? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er etwas Drittes ist, dann frage ich mich so, was könnte dieses Dritte, wäre das überhaupt auch ein gangbarer Weg, nicht? Danach zu suchen, ob es da etwas Drittes geben müsste. Ja. Oder geht es da um was anderes, also viel mehr noch, nicht? Oder keine Ahnung.
Ja, das ist ja gerade das. Diese Art von, sagen wir, Kreativität, diese Art von Forschungsneugier, die kennen wir eigentlich gar nicht, weil wir so darauf abgerichtet sind, du hast Interessen, du hast Absichten und noch schlimmer, du hast Wünsche und du hast Bedürfnisse und die anderen sind eigentlich nur dazu da, die zu befriedigen und das tun sie in der Regel nicht. Und das kann man auch nicht glauben, dass die anderen Menschen nur dazu da sind, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Das tun sie nicht. Das ist der Alltag ist so. Trotzdem einen die.
Und sobald man aber zusammen, zum Beispiel jetzt an irgendetwas Drittem, nicht, weiß ich nicht, arbeitet, sich nach etwas Drittem ausrichtet, dann wird da ein Raum geschaffen, wo diese Hilfsbereitschaft, die gegenseitige, die im Sinne nicht dieses Dritten ist, das geht viel leichter dann.
Ja.
Ja, aber das müsste eben ausprobiert oder erforscht oder getestet oder wie auch immer werden.
Gemeinsames Projekt oder so, nicht?
Also ja,
zumindest einen Raum
auf. Mindestens müsste es etwas sein, was nicht der Vereinbarung bedarf. Denn wenn es der Vereinbarung bedarf, dann ist es schon wieder Quatsch.
Du meinst, wenn es einen Aushandlungsprozess braucht, bis das...
Ja, also eine...
Dann spielt wieder eine Macht eine Rolle. Ja.
Genau, also Emergenz, wo es sich von selbst ergibt.
Ja.
Also wir müssen lernen, Spiele zu spielen, ja, die zwecklos sind, beziehungsweise Spiele zu spielen, von denen wir nicht wissen, wohin sie führen und was sie sollen, um dann ein Raffinement darüber zu trainieren, dass man vielleicht doch was findet.
Und dazu müssen wir erstmal die Kritik loswerden, oder wie?
Ja, die werden wir nicht los, sondern nur die Ansprüche, also nicht los, die werden wir nicht los, die wird die ganze Gesellschaft in 500 Jahren nicht los, sondern, die werden wir nicht los, sondern zu reservieren für Fälle, wo es drauf ankommt und zu erkennen und diese zu unterscheiden von Fällen, wo es nicht drauf ankommt. Und gerade wenn man Spiele spielt, da ist Kritik eben nicht wichtig. Kritik ist da wichtig, wo vereinbaren Verträge, also Kritik spielt bei Vertragshandeln eine Rolle. Mhm. Wo Vereinbarungen eine Rolle spielen, wo Erwartungen auf Vereinbarungen eine Rolle spielen, da ist Kritik wichtig. Kritik ist wichtig dann, wenn
es um Entscheidungen geht.
Aber da, wo es um nichts mehr geht, ist Kritik das Dümmste, was man machen kann. Und vor allem, wo du nicht einmal die Beteiligten kennst. Ich finde zum Beispiel, was mich beim Hundespaziergang immer wieder durch den Kopf geht, das sind diese Leute, die auffällig werden mit dem Satz, also die Erde ist eine Scheibe, die sei flach und die will. Ich finde das so krass, die Erde sei diese Flacherdler, oder wie heißt das? Ich finde das so krass, ich könnte stundenlang darüber reden, wenn ich mir vorstelle, dass die sich das trauen zu sagen. Also das finde ich so krass, und dass es auch noch Leute gibt, die wollen mit denen darüber reden. Das finde ich so bescheuert. Also noch bescheuerter als zu sagen, die Erde ist eine Scheibe. Noch bescheuerter ist zu sagen, ich beweise mal, dass es nicht so ist.
Aber darüber habe ich mit Frank gesprochen.
Das ist genau, bescheuert. Da haben wir...
Das ist so.
Ja, also, das...
Genau, also weil ich habe das aus einem anderen... Also dieses Flacherde-Zeug, dass es sowas gibt, das ist... das war mir auch unbekannt und dann habe ich mich damit näher beschäftigt, aber nicht mit den Flacherdlern, sondern mit den Leuten, die dann irgendwie eben darauf reagieren. Und dann ist mir tatsächlich etwas aufgefallen. Die Flacherdler, die haben ja ein in sich abgeschlossenes, also ein konsistentes Weltbild, das ist für die ja alles natürlich und das ist zweifelsfrei, dass es so ist, und argumentieren eben also mit Wissenschaft und so weiter und so fort. Und ihnen wird aber umgekehrt mit sozusagen, also nie unwissenschaftlich begegnen, indem sie zum Beispiel pathologisiert werden oder sowas.
Mhm,
und ich fand ja das Interessante, und da hatte ich mich auch, wie gesagt, da hatten uns, wo man dann sieht, also im Grunde genommen sind ja diese Verschwörungstheoretiker oder diese Flacherdler in dem Fall ja eigentlich total nützlich für die Wissenschaft, weil sie eben dort aufzeigen, was in der angeblich so vollkommen natürlichen Wissenschaft, eben die Erde ist eine Kugel und so weiter, dass es da eben tatsächlich Lücken gibt.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel. Also, ja, natürlich. So, und das wird aber nicht gesehen oder das kann nicht gesehen werden, weil man ja eben diese Leute pathologisiert hat. Und damit hat man sich sozusagen selbst den Weg versperrt zu sagen, ja, stimmt eigentlich, wenn es Leute gibt, die das nicht begreifen, dass eben die Erde eine Kugel ist, dann haben wir es offensichtlich falsch erklärt oder sowas. Oder keine Ahnung. Also jedenfalls gibt es Dinge, die das verhindern, dass es eben natürlich ist. Ja. Also das war so ein bisschen der Punkt mit diesen Flacherdlern. Und ich sage mal, die allereinfachste Reaktion mit diesen Verschwörungstheorien oder sowas ist ja, sich darüber lustig zu machen, weil ja, es kostet nichts, aber bringt und es bringt einen vor allen Dingen auch nicht weiter. Also,
also das ist so ein Fall, wo man merkt, also da wird Kritik geübt und es geht eigentlich um nichts mehr. Es ist eigentlich so egal. Es ist so egal, aber das weiß ich, wie Strukturen tief reichen, also wie die sich reinhängen, auch in unser Leben, wo man wirklich merkt, also das ist echt verloren. Ne? Da geht gar nichts mehr. Aber sie machen einfach immer weiter. Und das, also ich ertappe mich immer wieder dabei, wie mich das deprimiert. Können wir denn diese Social Media nicht auch was Intelligentes nutzen? Und die Antwort lautet, nö. Kommt nicht in Frage. Die schlimmste Sanktion, früher war die schlimmste Sanktion, wenn du zum Tode verurteilt wurdest, weil du den König beleidigt hast. Und heute ist die schlimmste Sanktion, da ist einfach jemand anderer Meinung. So, egal. Das geht ja nicht. Das kann ja einfach anderer Meinung sein. Naja, ach Gott, ja. Höchststrafe anderer Meinung.
Aber das bringt ihn dann nicht vorwärts. Also
ja, eben, natürlich, das bringt ihn heute eben.
Ja, das ist eh eine sehr ernüchternde Diagnose, nicht? Ja.
Aber es
würde da soll man nicht krank sein, Klaus.
Ja, da wird man natürlich.
Ja, die Alternative ist nicht.
Genau.
Klar. Ich
könnte diese Social Media für nichts, gegenwärtig immer noch für nichts Intelligentes nutzen. Und das. Und ich weiß nicht genau, ob das die nächsten 30 Jahre so bleiben muss, und ich fürchte ja. Vielleicht ist das wirklich eine Erfindung, die, vielleicht habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht ist das eine Erfindung, die wirklich nicht hier hingehört und die sich wieder auswächst. Im Sinne von Vollnarkose, eine Sekunde auf, schnell wieder zu.
Na gut, das hat ja auch irgendwie eine, also so ganz glaube ich da nicht dran. Also, das ist wieder so eine Glaubensfrage, ne?
Ja, ich auch nicht.
Es scheint ja eine Funktion zu haben, also eine Funktion zu erfüllen, die früher durch irgendwas anderes, also nicht durch irgendwas, sondern durch die Gemeinschaft, in der man sich da eben befunden hat, nehmen wir mal an, in seiner Familie oder sowas. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie Menschen sozusagen seit 200 Jahren, wie sich das verändert hat, also die ihnen zugemessene Wohnfläche wird immer größer, aber die Anzahl der Menschen, mit denen man zusammenlebt, die wird halt tendenziell kleiner. So, und das wird dann sozusagen ersetzt also das wird sozusagen vortäuschend ersetzt, indem man sowas wie Social Media hat, indem man sozusagen, also auf Twitter nehmen wir mal an, der Meinung ist, man unterhält sich, also man stellt sich vor, es wäre jetzt ein tatsächlicher Mensch, aber man weiß es ja nicht, aber man glaubt halt dran. Mhm. So, und das unterstützt ja irgendwie so dieses, sozusagen auf der einen Seite simuliert es diese Familienzusammenhänge, die man vielleicht früher hatte, und auf der anderen Seite passt es ja vollkommen rein und macht es nicht mehr schlimm, dass man irgendwie, nehmen wir mal an, zu zweit oder einzeln oder wie auch immer in seiner Wohnung da ist. Ja. Also im Grunde genommen ist ja Social Media eigentlich nur, also ist eigentlich in dem Sinne eigentlich auch vollkommen sinnlos eigentlich, weil es nichts Neues bringt.
Ja, es hat gegenwärtig hat es kaum einen politisch-ökonomischen Nutzen. Und das ist, weil es irgendwie auch so diese, also es gibt so etwas wie so einen Pionier-Ethos nicht, im Sinne von, wir sind Anfänger, wir sind Stümper, wir wissen eigentlich gar nicht.
Aber vielleicht können wir es einfach nur noch nicht beobachten, Klaus.
Ja, nee, natürlich nicht, weil die irgendwie, ja, weil die sozusagen, ja, aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden, das ist nochmal eine andere Frage für einen anderen Podcast. Ich wollte eben die Handlungskontingenz ausnutzen, nicht? Wie kann sie sich organisieren? Und noch dieses Beispiel mit dem Alexander und seinen Generälen, ja klar, da wird eben Handlungskontingenz, wie wird Gehorsam, Loyalität und Mut und soldatischer Mut, wie wird der auch dann noch sichergestellt, wenn jeder über alles anderer Meinung sein kann? Ja. Also muss es eine soziale Raffinesse geben. Eine soziale Raffinesse muss es geben, die es ermöglicht, es dann eben auch zu betreiben, wenn es um etwas Wichtiges geht. Und naja, und bei uns, bei uns geht es nicht um Schlachten, bei uns geht es nicht um Reiche zu erobern, sondern bei uns geht es um die ökologische Krise. Das ist etwas, worum es geht. Ja? Was sie einem machen, ist Meinungskampf. Ich weiß es besser. Ich weiß, was hier läuft. Und dann betreiben sie in aller Gelassenheit einen Meinungskampf. Als wenn es um nichts ginge. Und boah, das finde ich krass. Ich finde das so richtig krass.
Ja, aber wir haben nicht dieses Glück, vor einer solchen Entscheidung zu stehen. Wie Alexander der Große
mit dem General. Doch, weil wir ja schon, es geht ja schon um Schicksal, es geht schon um sagst was Schicksal. Also das ist ja durch diese ganze ökologische Krise schon mit kommuniziert. Das ist immer auch um Schicksal. Denn die Kinder gehen nicht mehr zur Schule und sagen, es geht hier um Schicksal. Und Schicksal heißt ja nicht, was haben die Götter für uns vorgesehen, wie das die Alten gesehen hätten, sondern hier geht es ja darum, was bringt uns die Zukunft. Ne? Und die soll doch für jeden eine Chance eröffnen und ja nicht nur für die Jungen, für die sicher, aber auch für die Menschen in der dritten Welt. Und diesen verschwenderischen, das kann jeder begreifen hier. Jeder kann begreifen, dass diesem verschwenderischen Lebensstil, wir können nicht einfach hier in Europa behaupten, dass der nur für uns reserviert ist, in der westlichen Welt. Und wir können nicht glauben, dass man anderen dauerhaft davon fernhalten kann. Und gleichzeitig wissen wir sehr genau, dass das nicht geht. Jeder kann nicht so in diese Verschwendungssucht, die wir betreiben, das geht so nicht. Also ich habe mal einen Bericht gelesen, da wurde behauptet, es gibt Ökologen, die behaupten, wir bräuchten 5 Erden. 5 oder 6 Erden bräuchten wir, weitere Planeten bräuchten wir, wenn alle Menschen auf der Welt so leben wollten und würden, wie wir es hier tun.
Ja, aber das Szenario, was mir da dann einfällt, ja, nach dem Gespräch jetzt nicht, das wäre dann etwas zu finden, das entscheidet darüber, dass ab jetzt alle Beteiligten aufhören zu verschwenden.
Nee, nee, das wäre
das
ja wieder
eben
Verzicht
nicht.
organisieren.
Das ist so, das kriegst du eben nicht. Das ist es ja. Das ist doch
Das
genau
geht
das.
eben, das
Das
geht
geht
eben
nicht.
nicht.
Das funktioniert
Eben,
nicht. Nee.
na, das kann nicht funktionieren,
Nee, auch
genau,
nicht.
ja.
Nee, ist doch nicht so.
Ja, eh.
Also, das sind alles verlorene Posten. Die also
Ja.
sagen, all diejenigen, die mit dem Zeigefinger kommen und sagen, ich weiß es schon, die stehen alle, weil die immer nur, die sind alle vom Gegenlicht des Wissens geblendet. Ich weiß doch schon, was hier der Fall ist. Und ich komme nur noch mit dem Zeigefinger. Und sie zeigen dann alle nur noch aufeinander. Und die tun so, als wenn es dann um nichts ginge. Und das finde ich echt krass. Während ich hier sitze und mir gebrechlich vorkomme, tun die so, als wären die allmächtig und unsterblich.
Ah, okay, das ist deine Kritik. Du so beobachtest du das, okay. Als wüssten
Also,
alle schon.
ja, jeder
Okay,
weiß was anderes. Sie
ich
zeigen
tue,
dir das
ja,
auch.
jeder weiß was anderes und niemand weiß eigentlich genau,
Genau,
was für
richtig, genau.
Maßnahmen zu setzen sind. Also ich
Niemand
habe
weiß
eher die
eigentlich.
komplette.
Aber dann wäre das doch, also um sozusagen diesem Ding zu entkommen, wäre das Erste, dass irgendjemand mal tatsächlich sagen müsste, also im Übrigen, also ich weiß es eben nicht.
Genau.
Ich weiß es, und ich weiß auch, dass du es auch nicht weißt. So, und
Ja,
dann, ja gut, dann ist ja die Frage, dann könnte der andere wieder sagen, aber ich weiß es doch trotzdem, ich habe doch hier dieses und jenes und so
ja,
weiter.
die
Und dann,
naheliegenden Sachen nicht, also
ja,
ja, die
also.
internationale Politik
Ja,
entsprechend
aber.
verändern und so weiter nicht, also da, das kann man ja wissen oder das kann man ja,
Ja,
das
aber
kann, diese
das kann man
Meinung kann man ja
fordern.
vertreten oder man kann es
Aber das
fordern oder
muss
man
ja
kann diese
nichts.
Ideen ausarbeiten und dann ein Konzept, das wird ja auch gemacht, nicht, aber es nur nutzt halt nichts, weil die betreffenden Leute
Ja,
Nee,
also.
ich glaube, aber Klaus, was ich jetzt zum Beispiel bei uns beobachte, aus diesem kapitalistischen Organisations, sozusagen so diesem Zwangswachstum, da kommt man halt auch nicht so einfach raus. Also
Nee.
man kann halt nicht einfach mal sagen, naja, eigentlich möchte ich nicht, dass meine Firma wächst. So,
Genau.
das geht nicht. Also du kannst
Genau.
nicht eigentlich einfach verweigern, selbst wenn du es wolltest. Du bist
Nee.
eigentlich aufgrund des Geldmarkts darauf angewiesen, dass du wächst, damit du quasi Inflation und so weiter und Gedöns, also das ist quasi ein Selbstläufer. Also eine
Genau. Ja.
Organisation kann
Genau.
nicht entscheiden, nicht mehr zu wachsen, zum Beispiel, oder
Genau. Nur
keine.
mit allen anderen, nicht?
Ja, aber das geht
Ja.
ja nicht. Man kann sich ja nicht absprechen, das funktioniert ja nicht.
Ja.
Also
Nur mit
müsste
allen
man.
anderen. Du kannst nur so weit kommen, dass du sozusagen sagst, in deiner politischen Haltung wärst du dabei, wenn es alle
Ja.
anderen auch
Ja, aber das
tun.
ist aber
Aber
erfolgslos.
ja, aber das ist
Aber
eben,
genau.
ja, das ist
Ja.
unglaublich
Aber da habe ich eine Idee.
interessant.
Aber
Ja, ich
ich
weiß
habe
nicht. Ja, das bringt nichts.
genau,
Ja.
ich hab eine Idee gehabt, weil, also wie gesagt, also ich arbeite in einer sehr großen Firma und jetzt haben die Gesellschafter, warum auch immer, sich entschlossen, so ein offenes Innovations, eine offene Innovationsabteilung auf die Beine zu stellen, die wie folgt aussieht, dass jeder aus der gesamten Firma Ideen einreichen kann. Und wenn diese Ideen für innovative Produkte, Konzepte, wie auch immer, quasi für gut befunden werden, dann kann man da quasi weiter dran forschen und kann sozusagen daraus, sagen wir mal, ein Potenzial entwickeln oder wie auch immer. Und was ich jetzt beobachte, ist, man kann sich das auch angucken, also wir können quasi die Ideen auch sehen, was die anderen schon eingereicht haben. Und was ich beobachte, ist, es geht immer nur um neue Produkte. Also es geht immer nur darum, quasi das Rad weiterzudrehen, wieder Überfluss zu generieren mit Zeug, was eigentlich kein Mensch braucht. Weil die Themen waren dann irgendwie gesetzt oder zumindest hatten sie dann gesagt, naja, wie wäre es, wenn es in die und die Richtung geht, muss aber nicht sein, ihr seid da vollkommen frei, bla bla bla. Und da habe ich mir gedacht, naja, was wäre denn, wenn man quasi den Ansatz nutzt, naja, man hat ein Unternehmen, was quasi wachsen muss, man hat ein Unternehmen, was irgendwie Kapital produzieren muss und vor allen Dingen auch dann Leute beschäftigt, die kann nicht einfach so sterben. Dass man sagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir die Idee von dir, Klaus, sozusagen in Überfluss investieren? Also dass wir sozusagen das, was wir quasi schon sehen, was sozusagen an Kapital, was auf der Straße liegt, ungenutzt. Also als Beispiel irgendwie leerstehende Wohnungen in Ostdeutschland, jetzt mal ganz
alles praktisch. Mögliche.
Dass man das sozusagen ausnutzt, indem man sozusagen sagt, naja, anstatt, also man kann natürlich auch im eigenen Unternehmen anfangen, aber man kann ja auch alles Mögliche erschließen, dass man sozusagen auch Müllproduktion quasi nicht vermeidet, also dass man quasi eins vorher ansetzt, dass man sozusagen die Ressourcen, die überflüssig sind, dass man die halt nutzt in irgendeiner Art und Weise. Und also das habe ich, und das ich frage mich halt, ob das überhaupt jemand begreift. Also
das ist nicht zuerst die Sache der Überredungskunst. Nein, das ist es nicht. Denn wenn es das wäre, dann ist es dumm. Sondern das ist nicht eine Sache der Überredungskunst und das ist auch nicht eine Sache des zuerst begreifen Könnens oder Müssens, sondern das ist eine rein gesellschaftliche Frage, rein gesellschaftlich, wenn überhaupt, dann sich durch gesellschaftliche Selbstorganisation ergibt. Ein einfaches Beispiel. Ich hatte mit dem Benjamin darüber gesprochen, als er hier war. Wir sind hier spazieren gegangen. Wir haben hier in der Nähe von der Lahn haben wir eine Grünschnittdeponie. Da liefern die Nachbarn alle ihren Grünschnitt ab, also ihren Garten und sowas. Und unter dieser Grünschnittdeponie, da liegt eine Müllhalde. Das kurz erklärt. Anfang der 70er Jahre hat es hier diese große Gemeindereform gegeben. Da wurden die ganzen Dörfer dann zu einer Gemeinde zusammengefasst. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten diese ganzen Dörfer, jedes Dorf, das eine eigene Gemeinde war, die mussten ihren Müll selbst entsorgen. Und deshalb haben die Dörfer etwas außerhalb überall Müllhalden angelegt bis Anfang der 70er Jahre. Und dann wurde das dann vereinheitlicht. Das heißt, wir haben hier in der Nachbarschaft, also ich kenne hier zwei Stellen, wo große Mengen Müll vergraben liegen. Die damals dann, diese Müllhalden wurden zugemacht, da wurden Bäume drauf gepflanzt und man sieht zwar heute aus, als wenn da Kühe drauf rumlatschen. Legt man aus, schöne Landschaft, aber in Wirklichkeit liegt da Müll drunter und da liegt alles drunter. Da liegen Autowracks, da liegen Batterien, da liegt alles Mögliche, weil die Mülltrennung gab es da nicht. Na, was ich nur sagen will, ist, dieser Müll, der da liegt, der hat Rohstoffcharakter. Und jetzt kommt das Wichtige. Du kannst diesen Müll nicht einfach bergen und recyceln, weil du dafür investieren musst. Sprich, du brauchst Know-how, du brauchst schweres Gerät, du brauchst Logistik, du brauchst Märkte. Und wenn du die nicht hast, kriegst du von jemandem Geld, von einer Bank nicht, klar, weil die Bank will Zinsen haben, und von irgendwelchen Fördermitteln auch nicht, weil das über Steuergelder geht und die müssen ja auch erstmal erwirtschaftet werden. Die Idee wäre, so hatte ich zu dem Benjamin gesagt, dass diese Investitionsmittel, die man bräuchte, um diesen Überfluss, der da vergraben liegt, nutzen zu können, selbst aus überflüssigen Mitteln rekrutiert wird. Also sprich, dass man Überfluss dazu nutzt, um in die Bergung von weiterem Überfluss zu investieren.
Aber
das ist ein spekulativer Gedanke.
Das wäre der Klassiker. Früher wäre das so genannt, der Mäzen oder sowas, nicht?
Nicht der Mäzen.
Aber so meinst du eben nicht. Du meinst, dass es gesellschaftlich organisiert ist.
Genau, nicht der Mäzen. Der Mäzen gibt ja ab von, ist eben nicht, weil der Mäzen ist ja einer, der Verzicht leistet und von dem abgibt, was, ob nun berechtigterweise oder unberechtigterweise oder wie auch immer, ihm gehört. Das ist ja was anderes, sondern zunächst Überfluss zu bergen und also ich nenne das Überfluss akquirieren, also sich aneignen. Überfluss, also das heißt, das ist ja das, was niemand haben will, also sich anzueignen, das kannst du ja ohne weiteres und zu liquidieren, aber dazu brauchst du eine Information darüber, wer es haben will. Ich habe eine einfache Idee. Ich habe ein Beispiel, das möchte ich jetzt die Woche anfangen. Ich möchte ein bisschen Geld einsammeln für den Trialog. Ein einfaches Beispiel. Ich habe einen Bauern, der einmal im Jahr einen Rind schlachtet. Und was hat er? Er hat Schlachtabfall. Und übrig bleibt unter anderem auch der Pansen, also der Rinderpansen. Der bleibt übrig. Und den schmeißt er weg, weil er nicht weiß, was er damit soll. Und dann habe ich mir den mal an Land gezogen, gesagt, kann ich den haben? Hab den hier, wir haben hier einen alten Bauernhof. Hier kann man in einer alten Scheune, hier kann ich den aufhängen. Ich habe hier Geräte und alles mögliche, da hängt der, da trocknet der und dann kriegt er den Hund, dann verfüttere ich den an den Hund in kleinen Stücken. So, das ist jetzt allerdings, kann der mir so viel geben, dass er nicht nur von seinen Rindern, sondern auch von anderen übrig hat. Und dann habe ich jetzt gedacht, meine Idee ist folgende, das ist schlicht und einfach Überfluss. Überfluss, sprich, das ist Schlachtabfall. Ich habe mehr davon, als ich selber brauche für meinen kleinen Hund. Meine Idee wäre nun, ganz einfach, das bekannt zu geben per Social Media. Liebe Hundefreunde, ich habe Pansen, Hundefutter ist das, ein Leckerbissen ist das für Hunde, gegen eine Spende von 5 Euro oder 6 Euro, gegen eine Spende von 6 Euro inklusive Versandkosten an den Trialog, verschicke ich das. Mhm. Ja. Also, ja, das ist genau die Idee. Also das heißt, das Ding ist überflüssig. Die Verpackungsmaterialien habe ich hier auch gesammelt. Die sind auch schon überflüssig. Das Einzige, ne, so, und jetzt müsste ich nur noch, und ich will dafür nicht verkaufen, im Sinne von, ich will dafür ein Einkommen haben, wie das ja der normale Geschäftemacher haben würde. Nein, sondern ich würde sagen, okay, die eine Stunde, die es nicht braucht, um das den zu zerteilen, also mit einem Messer zu zerschneiden und zu verpacken für 10, 20 Leute. Und wenn dann 10 Leute sich melden und ich verkaufe einen Pfund ich gebe einen Pfund ab für eine Spende von 6 Euro, dann kommt bei 10 mal 6 Euro.
Ja, das ist eine super Idee, aber ich muss aber schon nochmal zurückfragen. Du machst im Grunde genommen da, du entdeckst halt jemanden, der etwas produziert, das du brauchen kannst, nicht? Und das kannst du kapitalisieren. Das ist eigentlich ein Vorgang, der nicht kapitalisieren. Okay, das kannst du verwenden für eine Organisation, nicht? Von etwas Wichtigem
für dich. Ja, also für mich. Also der normale Händler würde ja sagen,
steckt sich sein. Genau.
Ja. Genau. Der würde ich habe dafür gearbeitet, was auch immer. Er findet ja den Brunnen, das kann man machen. Finde ich aber mega unspannend, weil man dann weiß man schon immer ganz viel. Ja, es wäre ja viel interessanter, wenn man jetzt auf einmal Geld übrig hat und vor allen Dingen, wenn es nur einer macht, also wenn ich es mache, ich weiß nicht, wie viel zusammenkommen wird, das weiß ich nicht, aber vielleicht kommen 50, 60 Euro zusammen. Interessant wird es ja erst dann, wenn nicht einer 50 Euro auf diese Weise akquiriert, sondern wenn 10 Leute.
Wenn das mehrere tun würden und so etwas entdecken würden.
Und genau. Das dann in einen Topf speisen und dann sagen, an eine dritte Instanz zu geben, also in dem Fall eine Gemeinschaftskasse und jetzt zu sagen, jetzt ist Geld da und keiner der Beteiligten sagt, es gehört zuerst mir.
Der Vorgang ist aber trotzdem, dass du eine Nische, also eine entdeckst. Nicht du entdeckst jemanden, der mit seinen Produktionen, mit seinen Waren, eigentlich Waren, nichts anfangen kannst.
Genau.
Wie ist das aber zu verstehen, wenn du sagst, den Überfluss als Mangel anzusehen?
Genau, weil
das ist ja doch, das wäre doch eine andere. Also ich habe das immer anders. Das hätte ich eben so verstanden, dass es da um einen Bewertungsprozess, um eine andere Differenzierung geht, nicht um einen Differenzierungsprozess. Du fängst an, das, was alles an Überfluss da ist und dich umgibt, ja, diese ganzen Produktionen, als Mangel zu bewerten.
Ja, nee,
nicht. Ach so, nicht.
Nein, weil wir haben die es ja nicht als Mangel, sondern wir haben es ja als Belästigung. Das ist ja der Überfluss, den wir nicht nutzen können, fällt auf als Belästigung.
Aber das ist eigentlich, ja genau, es ist eine Belästigung und das ist eigentlich also nicht Luxus.
Nee,
das ist Gegenteil, genau.
Der interessante Fall ist ja nun ein anderer. Denke dir potenziell in der Reichweite deiner Arme, Beine und deiner Stimme, also deiner Wohnung, deinem Weg zur Arbeit, deiner Arbeitsstelle, Verwandtschaft, Freunde, überall, wo du dich jeden Tag aufhältst, dort bist du massenweise von Überfluss konfrontiert. Überall. Genau. Ob das Überfluss an Waren ist, Überfluss an Räumen, Überfluss an Arbeitszeit. Es gibt ja, Michael zum Beispiel erzählt ja, dass er während der Arbeit, weil er einfach nur anwesend sein muss, nachts Zeit hat. Also wir haben ja schon das interessante Phänomen, dass Leute damit ihr Geld verdienen, Zeit zu haben. Also das ist ja auch schon Überfluss. Du bist aber, woran fehlt es? Es fehlt dir nur eine Information darüber, wofür das alles gebraucht wird. Und genau diese Information fehlt. Und diese Information haben wir als Mangel. Das heißt, wir haben potenziell einen unglaublichen Reichtum, aber realistisch können wir nur ganz minimal davon
damit anfangen.
Genau. Und der Sinn wäre nun daraus, ein politisches Projekt zu machen, genau mit diesem Mangel. Genau diesen Mangel, den Mangel, wir haben nämlich nur einen Mangel an Informationen. Genau diesen Mangel an Informationen, um den zu beheben, bräuchte man ein Medium für Kommunikation, das selber völlig überflüssig ist. Und da fällt mir, als Medium für Kommunikation, das selber völlig überflüssig ist, da fällt mir nur Social Media an, denn das ist ja auch, das braucht, das kannst du ja sehen, dass das völlig überflüssig ist, kannst du ja daran sehen, dass wenn die Kommunikation abbricht, dann bricht sie ab. Das ist eben auch egal. Es ist völlig überflüssig.
Also nur, also das Gewicht sozusagen wäre das gleiche. Okay. Also das könnte sich sozusagen an sowas koppeln.
Genau.
Okay.
Weil ich
indem ja jetzt. Indem man das quasi.
Das ist ja spannend.
Ja. Indem man das jemanden anders, in dem Fall oder einer dritten Instanz, in dem Fall die Trialog Marburg zur Verfügung stellt, macht man sich selbst nicht verdächtig.
Bleiben wir bei meinem Hundefutter. Wie komme ich denn dazu? Sagen wir mal, 20 Leute zu finden, die das brauchen. Wenn ich Social Media nicht hätte, Kontaktanzeigen, also Kleinanzeigen in der Zeitung aufgeben. Ich müsste wieder Kosten produzieren, also in dem Fall bei einem Verlag. Und ich müsste ja Fahrt haben, bla bla. Aber genau, die Kosten fallen alle weg. Diese Transaktionskosten fallen, also die Marktbeschickung, die Kosten für Marktbeschickung fallen weg. Ich brauche nur noch einen Tweet umsenden, mal eben schnell ein Foto machen und mehr nicht. Und jetzt kann ich mit minimalen Kosten Leute finden, die das interessiert. Und die müssen nicht in meiner Nachbarschaft wohnen, ich muss die nicht einmal kennen. Ich kann dir nur sagen, Spende.
Aber umso erstaunlicher, dass es das Risiko hat, dass es eben dann doch nicht so viel einbringt, wie man es vielleicht erwarten würde.
Ja, deswegen ist es ja ein Spiel.
Das kommt daher, Britta, weil wir das nicht geübt haben. Das kommt, daher kommt es. Also versucht ihr als Analogie, als Vergleich, versucht ihr vorzustellen, wie schwierig es war, im 18. Jahrhundert beispielsweise, 17. bis 18. Jahrhundert, wie schwierig es gewesen ist, Kritik zu üben. Warum war das so schwierig? Antwort: Die Übungssysteme funktionierten. Die Übungssysteme waren erst angelaufen.
Aber es gibt doch so viele Übungssysteme in der Hinsicht, dass am Land so viele Bauern einen Hausverkauf machen.
Du musst
und dann immer kommen alle aus der Umgebung hin und kaufen in dem kleinen Kammerl, in dem er halt irgendwie, alles zubereitet nicht, und Schinken verkauft und was weiß ich alles. Nicht, der geht nicht ins, der holt sich nicht einen Markt oder irgendeinen Händler dazwischen. Und das funktioniert ja. Und das hat immer schon. Das, also immer schon.
Ja, doch, aber du musst immer sehen, es gibt für solche Übungssysteme, die etwas üben wollen, das noch nicht, oder Systeme, die etwas üben wollen,
ja,
das etwas Neues üben wollen, so. Systeme, ja, die etwas Neues üben wollen. Für die gibt es keine einfachen Anfangsmöglichkeiten, keine leichten, sondern es gibt immer ganz viele Hindernisse. Übungssysteme, die etwas üben wollen, das bislang noch wenig geübt wurde, sind extrem wackelig, die sind extrem unscharf, die sind extrem machtlos, die sind extrem bedeutungslos, die sind marginal.
Nein. Ich glaube, ich, ja.
Warum können wir so gut Kritik formulieren? Antwort: Ja klar, seit vielen Generationen wird das geübt.
Es macht eben schon einen Unterschied. Ja, ja.
Aber die, die wir nicht geübt haben, die können wir auch nicht so gut. Und deshalb sind die Erträge auch minimal. Und da fehlt auch, als Beispiel, um mal zu sehen, welche Fantasie Menschen aufbringen können, wenn sie ums Überleben im wahrsten Sinne des Wortes kämpfen. Ich denke immer so an Obdachlose oder so. Die müssen eine extreme intelligente Fantasie dafür haben, wo kann man sicher schlafen? Wo findet man sichere Verhältnisse? Welchen Menschen kann man trauen? Und so, das ist ganz wichtig für die. Die entwickeln dann eine Fantasie. Die das auch nicht erklären können, die lernen das mit der Zeit, Obdachlose. Etwas Ähnliches ist für Kriminelle und so, die sind ganz intelligent, können die wahrnehmen, wo bietet sich eine Gelegenheit. Die kapieren ganz viele Dinge, wo du als eine, die sagt, die darauf nicht spezialisiert ist, du bist nicht auf Kriminalität spezialisiert, du wärst ganz fantasielos. Oder auch das Lügen, Intrigenspiele und so, das kann man nicht einfach, sondern das muss man üben. Und so ist das eben auch mit der Akquirierung und der Liquidierung von Überfluss. Wir tun das einfach nur deshalb nicht, weil wir ganz wenig Anlässe haben, unsere Fantasie
das zu brauchen. Ja, genau.
Darauf zu richten.
Ja, genau.
Ja, und deshalb eben meine Idee zu sagen, lass doch mal zum Spiel anfangen. In meinem Fall ist es Hundefutter. Stell dir vor, ich Hundefutter, du hast, weiß ich nicht, eine Kellerräume zu vermieten, die du nicht brauchst, oder Lagerräume, oder du, was weiß ich. Es gibt ja alles Mögliche. Büroräume, die leer stehen oder die abends leer stehen, Lagerräume. Es gibt Dienstleistungen, die du nebenbei verrichten kannst. Es gibt tausend von Sachen, aber die fallen dir deshalb nur nicht ein. Ja, es mangelt an Informationen darüber. Und diesen Mangel würde ich dann eben als ein knappes Gut sehen. Dann sagen, guck mal, könnte es sich dafür lohnen? Und mit so einer Übung mal anzufangen. Auch dann, wenn man erstmal nicht erkennen kann, wo da die Riesenfanfare ist.
Oder man müsste aufhören, aber auch mit dem, müsste natürlich auch aufhören mit dem Konsumieren parallel, nicht? Also das,
ja, ist, das sehe ich anders. Also, weil ja gerade der Konsum extrem Überfluss erzeugt. Uns fehlt es an einer geeigneten Fantasie, den zu nutzen. Ja, weil wir eben wenig Anlässe finden und weil wir auch, weil es viel, ne, wir einfach finden wenig Anlässe, eine entsprechende Fantasie zu trainieren.
Ja. Das ist wie mit einer Marmelade, die du kochst.
Ja. Ne? Also zum Beispiel, das ist so eine verrückte Sache von mir. Ich habe irgendwann mal entdeckt, dass ich das total gerne mache. Ich weiß nicht warum, aber Marmelade kochen, ich finde auch überhaupt so einkochen und so. Aber was mache ich gleich, weil ich da so einen riesen Spaß dran habe, wie bescheuert? In einer Menge, die natürlich überhaupt nicht mehr... Ja, das ist schon bescheuert. Also das kann man nicht mehr essen. Also es wird einfach zu viel. Weil es ist ja auch schnell gemacht und so. Es ist ja leicht, die großen Mengen zu machen. So. Aber ich merke, ich will damit nicht aufhören. Das ist so wie so ein, ich weiß auch nicht, wie so ein, ich habe einen Nachbarn, der ist so gartenverrückt. Der baut den Garten, der weiß gar nicht mehr, wohin damit. Der weiß nicht mehr, wohin mit seinem Gemüse.
Also bei uns haben wir zum Beispiel im Büro, haben wir viele Kollegen, die haben Obstbäume. Die haben alte Grundstücke von ihren Eltern, alteingesessene sozusagen in ihrer Region. Und die schleppen immer ins Büro das Obst, weil sie es nicht mehr loswerden.
Genau, wohin damit?
Weil ja, die haben ja, die ganzen Tiefkühltruhen, haben die voll, die wissen
nicht. Alles voll, haben. Genau. Ja. Und das ist auch so ein typischer Fall von Überflussphänomen. Und jetzt müsstest du einen Trick finden. Wie kriegst du ihn akquiriert? Also wie kannst du ihn dir aneignen, ohne ihn jemandem wegzunehmen? Das ist klar. Also ohne ihn zu kaufen.
Die würden sich freuen, wenn die den loswerden. So, dann und haben jetzt, sie nämlich was für ihr Gewissen getan.
Dran zu sagen, okay, wie werde ich, wo finde ich, jetzt fehlt es nur noch an Informationen darüber, wer es braucht und wie ich den finde. Und dazu brauchst du Mittel und dazu brauchst du tatsächlich ein Medium für Kommunikation, das selber auch überflüssig ist. Aber ich muss mal eben zur Toilette.
Ja, ich gehe auch mal.
Und da hätte ich dann Lust zu sagen, okay, dann könnte ich mir vorstellen, so etwas wie eine politische Ökonomie wieder zu diskutieren. Nämlich dann, wenn man sich auf Dinge einlässt, von denen man eben nicht zuerst sehr viel weiß, wo man nichts Genaues weiß. Nur dann macht das Forschen Spaß.
Ja. Ja, ich gehe auch mal.
Bleibst du noch, Stefan? Frank?
Ja, klar.
Ich gehe noch mal eben, ich muss mal eben zur Toilette.
Frank?
Ja.
Oh, ich schreie schon wieder. Ich habe mich gehört. Ich wollte nur wissen, ob du da bist, weil sonst.
Ja, ja. Ich hör zu. Mhm. Ich verstehe von dem allen nichts. Deswegen höre ich erst mal zu.
Ja. Aber weißt du kannst trotzdem irgendwas sagen.
Ja,
Ich weiß
ja.
es überhaupt nicht, aber ich sage nur nicht, also das ist überhaupt keine Voraussetzung. Bei mir ist auch kein. Du sag mal, ist das jetzt live oder ist das ja, oder nimmst du das auf und stellst du das später dann?
Nee, ist nicht live. Das,
Okay.
ja, also das mache ich nicht.
Ja.
Ich nehme das auf und die Bilder werden weggeschmissen sozusagen, also bleibt dann nur noch die Tonspur übrig.
Aha, okay. Machst du einen Podcast draus wieder. Okay.
Da muss ich mal noch schauen. Einerseits ist es interessant, das so zu lassen, wie es ist. Das ist halt so. Wir haben
Ja.
das Gespräch ja so geführt. Ja, ich glaube, ja, ist es halt schwachsinnig, was ich manchmal so gesagt habe, aber wer weiß, vielleicht sieht da jemand anders
Gar
einen Sinn da
nicht.
drin oder so.
Nein, ich finde es wichtig.
Ja, jetzt.
Nein, aber weißt du, also, kennst du das übers Hangout? Das macht ja das Seidel-Stefan so nicht. Der macht das übers Hangout gleich
Ja,
live
ja.
YouTube.
Und das ist mir schon wieder zu kompliziert. Und wenn Dinge kompliziert sind, dann sind sie falsch.
Verstehe.
Mein
Okay.
ganzes Leben ist falsch.
Ich wusste gar nicht, dass das kompliziert ist, aber ich
Ja,
beschäftige
da muss man irgendwas miteinander koppeln und was der Fuchs. Also, und da habe ich, also das ist sowas, wo ich sage, also das zu wissen, das muss nicht unbedingt sein.
Okay.
Ja, das geht schon nicht. Nee, also vielleicht zwei Anmerkungen. Also einerseits, also, ne, also wenn Dinge kompliziert sind, dann sind sie falsch. Und das ist also ist so meine Erfahrung, weil dann bedeutet es, das, dass ich sie nicht verstanden habe, weil ansonsten wäre es ja sozusagen alles ganz einfach, wenn ich es verstanden hätte. Und das andere ist, mit dieser Aneignung von diesem. Also ich habe das jetzt so verstanden, Aneignung von Überfluss und sozusagen in Anführungszeichen Verwertung zugunsten eines Dritten. Das ist es doch eigentlich. Und da fällt mir eine Anekdote aus unserer aus meiner Schulzeit ein. Und zwar haben wir Altpapier gesammelt im Auftrag der Schule, um es dann sozusagen zu verkaufen. Und dieses Geld wurde dann. Ich glaube, zu unserer Zeit war es Nicaragua sozusagen. Da wurde das dann hingespendet.
Ja.
Also im Prinzip ist es ja auch in Anführungszeichen ein alter Hut. Also
Im Prinzip ja, im Prinzip ja nur, da hast du recht. Du musst aber sehen, welche Grenzen das alles hat. Hier in dem Fall, jetzt dieses Beispiel mit dem Altpapier und dann wird es, ne, welche Grenzen hat das? Also erstens, in der Reichweite, was geht, Überfluss einsammeln in der Reichweite deiner Arme, Beine und deiner Stimme, da wo du zweitens kannst du dann auch wiederum nur an jemanden weiterreichen, den du kennst und in dem Fall Nicaragua, da wo irgendwelche ideologischen Loyalitäten im Spiel sind, DDR, Nicaragua und so etwas. Ne? Und da weiß man eben auch genau, dass solche Dinge, auch da weiß man dann, das geht an irgendwelchen schwarzen Kanälen und da weiß man nicht, wo was versickert. Also im Prinzip ist das so gesehen erstmal nichts Neues. Es ist nur so, dass genau diese Versuche nie was gebracht haben. Und zwar deshalb, weil denen ein geeignetes Medium fehlte. Ich betone, ein geeignetes Medium für Kommunikation, das eben das Merkmal aufweisen muss, dass es selber überflüssig ist.
Ah, okay.
Weil
Also das
nur.
ist tatsächlich dann noch Voraussetzung. Also so einfach so Aneignung von Überfluss und Verwertung zugunsten der Dritte, das ist
Das
jetzt erstmal,
ist
der Satz geht
was
noch
nichts
weiter.
Besonderes. Das macht ja im Prinzip jeder, das macht ja jeder Verein, macht das hier. Hier bei uns beispielsweise, hier ist ein Pflanzmarkt immer. Was passiert hier? Einmal im Jahr machen sie hier im April, da kann man Pflanzen kaufen. Was machen sie? Die Nachbarn stellen Kuchen, die backen Kuchen. Es wird verkauft an die Leute, die kommen. Und das Geld kommt in die Vereinskasse. Das ist nichts Besonderes, so gesehen. Aber es geht eben nur auf solchen kleinen Ebenen. Da kommen dann Umsätze auch schon mal von 400 Euro zusammen. Aber das muss dann eben auch für ein ganzes Jahr halten. Aber da geht das dann, weil du eben keine langen Lieferwege hast, weil die Leute sich untereinander kennen, weil sie sich kennen, vertrauen sie sich auch und so, wo nicht KZU stattfindet, sondern KZB. Interessant wird es ja da, wo KZU stattfindet. Also Kommunikation zwischen Unbekannten. Wo eben eine Arbeitsteilung stattfindet, die niemand befehlen kann, die niemand kontrollieren kann. Dann wird das ja erst interessant. Es wird erst dann interessant, wenn die Akquirierung von Überfluss
Nicht geregelt.
selber auf Bedingungen beruht, die durch überflüssige Investitionen selber getätigt sind. Dann wird das interessant. Sonst bleibt es nämlich immer alles wie so ein Strohfeuer. Also genau ja. das jetzt bei uns hier der Kuchenverkauf ist oder bei dir das Beispiel, Frank, mit dem Altpapier sammeln. Das sind dann immer so Strohfeuer. Die entzünden sich, die erhitzen sich und das wird dann durchgeblasen. Das ist vorbei. Der Witz ist die Nachhaltigkeit dabei. Nachhaltig heißt ja nur, da rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es weitergeht. Und das kriegen wir nicht hin. Man müsste sozusagen dafür sorgen, dass die Kosten selber wiederum durch überflüssige Mittel wieder gedeckt sind.
Dass ich das, genau, das ist sozusagen in Anführungszeichen aufwandslos und sozusagen ohne großes Nachdenken, dass es einfach passieren kann.
Ja, nee, doch schon, oder? Doch, mit Aufwand. Aber der interessante Fall ist eben nicht mit Überzeugungsarbeit. Das ist der wichtige Punkt. Du merkst, was du feststellst, ist, das ist, kannst du ganz leicht bemerken, das ist ganz leicht erklärbar. Immer dann, wenn irgendjemand dich zu etwas überreden will, egal was, dann musst du immer irgendeinen höheren Aufwand an Argumentation leisten, an Begründung, an Werbung. Und immer dann, wenn ein höherer Aufwand geleistet wird, immer dann wirst du skeptischer. Also je größer ein Aufwand ist, um dich von etwas zu überzeugen, umso skeptischer wirst du und umso wahrscheinlicher wird es, dass du Nein sagst.
Das stimmt.
Und je weniger Aufwand jemand leistet, um dich von etwas zu überzeugen, umso einfacher stimmst du zu. Weil du nicht wüsstest, weil nämlich gerade dieser Aufwand, der macht nämlich eine Differenz, der erzeugt eine soziale Differenz, die dich fragen lässt, warum denn?
Ja, genau.
Warum? Wenn es denn eine gute Sache ist, beispielsweise, es ist eine gute Sache, und wenn gleichzeitig ein hoher manipulativer Aufwand betrieben wird, also sagen wir der Hunger in der dritten Welt, hier leuchtet mit einem Wort, mit einem Satz leuchtet dir sofort ein, dass das keine gute Sache ist. Das leuchtet dir sofort ein. Wenn aber über Plakatwände die hungernde Kinder gezeigt werden, die dich mit lieben Augen angucken, wenn dir ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn die da mit moralischen Aufwand kommen, wenn die da mit dem riesen manipulativen Aufwand kommen, um dich dazu zu bringen, 20 Euro zu spenden, da fragst du dich irgendwann, was soll das eigentlich? Und du wirst dann nämlich feststellen, die Einzigen, die von diesen Spenden immer wieder profitieren, das sind nämlich die Organisation selbst, das sind die Spendensammler. Brot für die Welt, Caritas, Miserior und so. Die leben nämlich zuerst davon. So, die Spenden, also die Organisation setzt sich immer zuerst durch, weil das Ganze auf Organisation beruht. Und in dem Augenblick, ein anderes Beispiel ist das hier in Deutschland mit dem Organspenden. Warum eigentlich? Antwort ja, es wird ein hoher Aufwand betrieben, um dich dazu zu bringen. Denn verstandesmäßig leuchtet dir das sofort ein. Du brauchst deine Organe nicht, wenn du doof bist. So, aber weil eben ein Riesenaufwand betrieben wird, und weil sozusagen, wird das, wenn jetzt auch noch Ethik eine Rolle spielt, und schon auf einmal kommen ganz viele Bedenken und schon auf einmal fühlt sich jeder ganz schnell überfordert und es klappt. Also immer dann, je höher der Aufwand ist, um dich zu etwas zu bringen, umso wahrscheinlicher wird es, dass du eher Nein sagst. Und jetzt kommt die Überflussakquise hat genau diesen Punkt. Die Überflussakquise müsste eigentlich sein, anderen zu helfen. Und dafür, anderen zu helfen, musst du niemanden zu überreden. Wenn ich in eine Situation komme, dir helfen zu können, da tue ich das. Und das würdest du übrigens auch tun. Das einfachste, banalste Beispiel, das du kennst, ist, wenn du jemanden auf der Straße oben nach dem Weg fragst. Das machen alle. Da wird kein höherer Aufwand betrieben. Aber stell dir mal vor, ich würde es machen. Stell dir mal vor, ich würde dir auf der Straße sagen, guten Tag, ich möchte Sie gerne kennenlernen. Ich habe nämlich eine Frage, aber ich möchte bitte nicht, dass Sie schlecht über mich denken. Ich möchte nur bla bla bla. Was will der eigentlich? Ja, ich will ja nur nach dem Weg. Also, frag doch einfach. Guten Tag, ich bin ein freundlicher, ehrlicher Mensch und bla bla bla. Und ich möchte nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich habe nur ein Anliegen. Schon wirst du skeptisch. Weil du weißt ja nicht, was an. Also dieser ganze manipulative Aufwand, der wird eigentlich nur betrieben, um zu verdecken, dass die Organisation, die sowas einsammelt, diese Spenden, dass die eigentlich zuerst an sich selber denkt.
Ja, und die Hilfsbedürftigkeit selber, ich meine, wie siehst du das?
Naja, wir alle sind doch hilfsbedürftig. Du denke doch wirklich den einfachen Fall, dass du die einfachsten Dinge nicht kannst. Es sei denn, eine ganze Gesellschaft ist tagtäglich damit beschäftigt, dir zu helfen. Also das kann sich, weil sich diesen Aufwand ja nicht nur für dich erbringt, sondern für alle anderen auch.
Ja, und in einem System, das halt so funktioniert, wie es funktioniert. Es wird uns allen ja jetzt auch tagtäglich in gewisser Weise geholfen und Bedürfnisse erfüllt.
Absolut. Wir sind auf Hilfe angewiesen, die ganze arbeitsteilige Gesellschaft. Du musst dir mal wirklich vorstellen, jedes Ding, das du anfasst, in deiner Wohnung, in deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, jedes Ding, das du anfasst, ist ein Produkt, das durch global verzweigte, global vollständig verzweigte Liefernetzwerke entstanden ist. Das ist ein global produziertes Produkt. Ja. Es gibt sozusagen überhaupt keinen Erstlieferanten. Es gibt keinen Primärlieferanten in dem Sinne, sondern alles, was produziert wird, aber auch wirklich alles, ist global vernetzte, durch global vernetzte Liefernetzwerke und Lieferbeziehungen, Lieferantenbeziehungen entstanden. Es ist ein rein soziales Produkt. Aber unser Wissen, unser ökonomisches Wissen, dass das erklären soll, behauptet immer, redet immer von Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Aber weder Betriebswirtschaft noch Volkswirtschaft erklärt uns, was zustande kommt. Weil das lässt sich nach betriebswirtschaftlichem Know-how und auch mit volkswirtschaftlichem Know-how, also im Sinne, da gibt es so ein Volk und da gibt es Grenzen und so etwas, lässt sich so etwas nicht erklären. Und das bedeutet, wir sind vollständig in Hilfsbedürftigkeit verwickelt. Du kannst nichts mehr. Es sei denn, ja, die ganze Gesellschaft hilft dir, aber das tut sie eben. Du könntest, es ist bald soweit, hattest du das nicht geschrieben, Frank? Irgendwer hat es geschrieben. Er hatte versucht, irgendwo auf eine Toilette zu, wo war es denn noch? Toilette im Zug oder so, es ging nicht, weil. Irgendwas mit Handy, irgendjemand hatte geschrieben, saß im Zug und er wollte seine Fahrkarte zeigen, hatte sie auf seinem, aber das Handy, das Akku war kaputt. Und deshalb konnte er dem Schaffner
Zeichen da nicht zeigen, ja.
So, weil das Akku kaputt war. Er musste erstmal das Akku aufladen. Worauf ich dann geschrieben hatte, irgendwann, es dauert nicht lange und du findest den Weg in deine Toilette, in deiner Wohnung nicht mehr. Weil du eben daran gehindert bist, weil die Technik nicht Mitwirkung was sagt. Worauf ein anderer geschrieben hatte, das ist nicht einmal ein weltfremder Gedanke, das ist vielleicht schon so, ist vielleicht schon passiert. Da kannst du sehen, wie hilfsbedürftig wir sind. Du kannst nichts mehr. Und im krassen Gegensatz dazu steht unsere Selbstwahrnehmung über das souveräne Subjekt, das autonome Subjekt, über deinen Menschenstolz, über deine Kompetenz, über das, was du kannst und das, was du willst und wie wichtig du wirst. Und die Wahrheit ist, nö. Dieser krasse Gegensatz, diese kognitive Dissonanz, die kriegen wir psychisch nicht bewältigt. Du liegst wie ein Käfer auf dem Rücken. In Wirklichkeit ist das nämlich so. Aber zum Glück gibt es Gesellschaft, die dich genau das Gegenteil spüren lässt. Du habest hier, auf dich kippst an.
Genau, also so ähnlich. Also ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern. In meiner Kindheit hieß das, die gesellschaftliche Arbeitsleistung, genau so hieß das immer. Also sozusagen, da wurde schon, also in der Schule nehmen wir mal an, wurde darüber gesprochen, über sozusagen, also wir haben jetzt, was weiß ich, so und so viel Tonnen Stahl hergestellt oder sowas. Mhm. Und da wurde immer von der gesellschaftlichen Arbeitsleistung gesprochen. Also in anderen politischen Systemen, da ist das schon irgendwie aus Gründen, hat man da schon sozusagen anders darüber gesprochen, als das heute, also ja, getan wird. Also heute würde ja niemand sagen, wir haben eine weltweit verteilte sozusagen Produktion von irgendwas, die uns sozusagen leben lässt, oder? Ne? Also die uns
es gibt einen sehr schönen Film vom Kluge, vielleicht kennst du den nicht, wo eine Frau vorbeigeht an einer Häuserfront, nicht und wo er jedes einzelne Detail dann zurückführt auf den Produktionsprozess.
Ja.
Zivilisatorische Einordnung von den verschiedenen, nicht allein schon die Kanalisation, nicht der Kanaldeckel, ja, fangen da an und dann auch die ganzen anderen Dinge, nicht, was sie trägt, wie das Haus gebaut wird und so.
Aber ich weiß jetzt dummerweise nicht, wie er heißt.
Ich weiß auch nicht, wie er heißt.
Ich muss mich leider verabschieden, ich muss jetzt ins Bett gehen. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.
Mach's gut, Julia.
Mach's gut, tschüss.
Mach's gut, Papa. Tschüss.
Baba. Ciao, ciao.
Die Österreicher sagen Baba.
Ja, sagst du wie.
Ich kenne aus dem Ruhrgebiet, Ba heißt so viel von Fui.
Oh, okay.
Baba.
Ich weiß auch nicht,
ja. Kindern, Baba.
Baba, ja.
Fui.
Weg.
Das ist interessant, ey. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, ist wieder fort.
Ne, und ich, also ich bin da, was diese Dinge angeht, sagen wir, ziemlich hoffnungslos. Also was mich jeden Tag immer wieder fasziniert, ist, mit welcher Leidenschaft die Leute sozusagen am Aussichtslosen herumnagen. Und es einfach nicht lassen. Also das finde ich so krass. Also dieses, von der Mauer stehen, die ist dick, die ist hoch, die ist lang, der kommt nicht drunter, nicht drüber, nicht drumherum. Und sie meinen, sie kämen mit dem Kopf durch. Also das finde ich so krass, dass sie die Erschöpfung spüren. Ich spüre die jeden Tag.
Wenn du den gesellschaftlichen Produktionsprozess als solchen, falls komplett,
der ist ganz
komplett in die Katastrophe führend, nicht einschätzt.
Genau.
Aber das ist doch, da habe ich letztens erst mit jemandem drüber gesprochen, dass wir, also da ging es um etwas, ich sage, naja, also du musst dir vorstellen, tagsüber organisieren wir Kinderarbeit in Südostasien und wenn wir dann in unserer Freizeit sind, wenn wir sozusagen unsere Rolle, die wir auf Arbeit ausüben, von der wir denken, dass sie so richtig ist, oder die von der wir denken, dass sie so erwartet wird, dann gehen wir sozusagen auf den Wochenmarkt und kaufen irgendwelchen regionalen Krempel ein. So ist es ja tatsächlich. Also und das ist etwas, da habe ich echt drüber, also da das ist ja dieses bei dem Kluge, da kommt das irgendwo drinne vor, dass er sozusagen, also in dem Augenblick, wo du sozusagen in Teil einer Organisation sozusagen bist, nimmst du sozusagen dieses Denken dieser Organisation an und dann kommt dir das gar nicht mehr verwunderlich vor, dass du sozusagen, also dann ist es eigentlich in dem Sinne vollkommen natürlich, dass du sagst, natürlich gehört es in meiner Organisation hier dazu, dass ich in Südostasien Kinderarbeit organisiere. Das wird von mir erwartet, das ist die Organisation. Und dann ist es sozusagen, und wenn du nach Hause gehst, dann bist du halt aus der Rolle draußen. Wie so ein, also nehmen wir mal an, so stelle ich mir jetzt vielleicht einen Schauspieler vor oder sowas, der sowas macht. Und jetzt wäre ja sozusagen, und in dem Augenblick, wo man das sozusagen bemerkt, dass man in so einer Schizophrenie lebt, das ist dann das, was der Klaus sagt. Tja, also Klaus, du sagst, die Leute laufen gegen die Wand und sind vollkommen erschöpft und so weiter. Und ich sage, nee, sie sind eben nicht erschöpft, weil sie es gar nicht merken können, weil sie denken,
sie sind erschöpft, sie hätten eigentlich allen Grund, erschöpft zu sein, aber sie merken die Erschöpfung nicht und versuchen es noch einmal. Das hängt damit zusammen, dass wir in Beziehungen verstrickt sind, wo wir uns gegenseitig in Illusionen und Versprechungen, unhaltbare Versprechungen geben. Wir trumpfen uns gegenseitig darin, uns Versprechungen zu machen, uns Illusionen zu verteidigen und Hoffnungen. Kannst du ruhig reinkommen, Martina? Die Kamera, so weit geht die nicht. Das ist die Britta, die wird kommen.
Ah, ja. Hallo.
Hallo. Martina ist ein bisschen scheu, die kommt nur mit einer Tüte, mit einer Papiertüte über den Kopf, kommt nicht hier rein. Da gibt es doch nicht bei den Peanuts gibt es doch irgendwie einen, der trägt immer so eine Papiertüte über den Kopf, oder?
Ich weiß nicht, kann sein. Das glaube ich nicht. Bla bla bla.
Wir sind wie Junkies. Wir sind, was Hoffnung, Illusionen und unhaltbare Versprechungen angeht, sind wir wie Junkies, die sich gegenseitig mehr wieder den Stoff besorgen.
Genau. Und was mich tatsächlich eben, also wo ich keine Antwort darauf habe, wo ich sage, naja, also alles, was ich lese, habe ich ja woanders möglicherweise auch schon mal gelesen. Oder ist irgendwo was, wo jetzt jemand, sage ich mal, gerade auf Twitter liest man das oft, wo man da auf irgendwas aufmerksam gemacht wird, was eh schon bekannt ist. Und ich denke mir dann immer, nichts ist so bekannt, als dass man es nicht nochmal bekannt machen könnte.
Genau.
So kommt mir das so vor. Also vollkommene Sinnlosigkeit eigentlich.
Genau.
Und dann sage ich mir, wenn man jetzt aber sagen würde, sozusagen, ist doch vollkommen egal, also warum muss man, also mein Sohn zum Beispiel, der geht zu diesen Friday for Future Dinger dahin, wo ich sage, okay, ja, mach. So, und jetzt könnte ich ihm ja sagen, das, was ihr dort sagt, ja, das ist alles bekannt. Ja, es ist alles schon besprochen und bedarf eigentlich, also man, es ist vollkommen, also wenn ihr jetzt den Eindruck habt, dass es was helfen würde, dann müsste es ja irgendwo einen Beweis geben, dass es schon mal vorher funktioniert hat. Also weil so neu ist es ja nicht, gibt es ja in anderen Zusammenhängen genauso. Und das ist doch eigentlich etwas, wo man eigentlich ganz anders dann sein müsste, wo man dann sagen müsste, naja gut, also dieser Austausch, und damit sind wir ja eigentlich wieder bei diesem Feststellungswissen, dieser Austausch von etwas, was eh schon bekannt ist, das könnte man ja zugunsten etwas Sinnvollem, also in dem Falle wäre das ja dann wieder sozusagen die Aneignung von diesem Überfluss. Mhm. So, und damit sind wir
ja wieder Enttäuschung. Bei... Ja, aber das wir haben, ja, aber dann müsste man eben einen Vorschlag machen.
Und der Gedanke, wo ich mir sage, warum passiert das immer wieder, ist, weil die Gesellschaft an sich hat zwar ein unendliches Leben, aber die Individuen, die in dieser Gesellschaft leben, die erleben das ja auch nur zum ersten Mal. Deswegen passiert das immer wieder.
Genau.
Das stimmt, also so denke ich darüber.
Aber das stimmt einerseits, also weil sozusagen der Nachwuchs immer wieder in die gleiche verzweifelte Struktur verwickelt wird. Das stimmt. Aber es ist ja auch so, man muss sich ja nur noch fragen, warum passiert es denn nicht, dass sozusagen eine Strukturalternative? Warum kann die nicht erarbeitet werden? Und dann würde ich sagen, das hängt damit zusammen, die wird auch schon erarbeitet, glaube ich. Nur unsere Monitore springen darauf nicht an. Also unsere Anzeigegeräte. Also Anzeigegeräte sind sozusagen darauf programmiert, das Bekannte bekannt zu machen. Was eben nicht heißt, dass nicht auch Dinge passieren, die unbekannt oder die wenig bekannt sind. Nur, das ist randständig, das ist marginal.
Das ist wie so eine spontane Mutation oder sowas, oder? So,
ja, genau.
Könnte man sagen. Die kommt irgendwie, dann gibt es halt mal eine ganze Weile irgendwelche weisen, weise Löwen und die sterben dann auch wieder, weil sie sich aus irgendwelchen Gründen.
Also Mutationen finden statt, also das ist ein schönes Stichwort. Mutationen finden schon statt, nur eben die Adaption gelingt nicht. Und wahrscheinlich auch nicht so schnell. Also das nenne ich einen Klammergriff. Der Klammergriff der Erfahrung. Der Klammergriff von Erfolgsstrategien, der ist so brutal. Und das war übrigens, das ist nicht neu, das ist auch in der alten Gesellschaft so gewesen, die sozusagen ihre Kapazitäten bis auf den letzten Tropfen ausschlürft und auch immer noch weitermacht. Also auch dann, wenn gar nichts mehr geht, immer noch weitermacht. Also ich denke beispielsweise an den 30-jährigen Krieg. Da hatte sich diese Verausgabung gezeigt. Das ist eine Anomie gewesen, also ein Zerfall, weil eben längst neue Strukturen sich gezeigt hatten, auf die immer noch mit alten Bewusstseinslagen reagiert wurde. Und das hat zu Anomie geführt und hat ganz lange gedauert. Also erstmal hat nicht nur dieser Krieg lange gedauert, der hat unglaubliche Verwüstungen angerichtet. Und man konnte einfach nicht lernen, was da eigentlich passiert ist. Das kann man auch nicht. Also weil man ja woanders anfangen muss. Und ich glaube, dass wir auch in so einer, also bei uns wird der ökologische Burnout, von dem ich glaube, dass er länger auf sich warten, also dass er noch länger dauern wird, als wir glauben. Also so schnell kommt das nicht. Aber wir werden uns etwas Ähnliches auch kriegen. Also auch der 30-jährige Krieg war so eine Art Burnout, so etwas, und vielleicht nicht einmal als Krieg oder so, aber wir werden auch irgendeine Art Burnout-Szenario kriegen. Aber das ist eben immer nicht das Einzige, was passiert, sondern es passiert eben zugleich auch ja, an den Rändern, an den unscharfen Kenntlichmachungen des Realen. Auch da passiert eben was. Aber ja.
Und, das, ja.
Und um die zu nutzen.
Es wäre möglich eigentlich. Also
ja, aber dazu brauchen
es wäre natürlich möglich, dass es auf die Bildschirme kommt,
ja, aber
weil
das Kommunikationsmedium
da wäre, aber es gelingt nicht.
Es geht nicht, weil wir brauchen überflüssiges Kapital. Wir brauchen Kapital, das nicht zielgerichtet festgelegt ist. Wir brauchen Kapital, das weder durch Staat noch durch Märkte geordnet wird. Denn alles, was durch Staat oder jedes Kapital, das durch Staat oder Markt geordnet wird, ist immer schon vergeben, ist immer schon verplant, ist immer schon berechnet, ist immer schon in den Preisen enthalten, ist immer schon mit Verantwortung besetzt, ist immer schon für was besetzt. Also es ist schon determiniert. Erst ein Kapital, das weder durch Staat noch durch Markt geordnet ist, ist verbindlich einerseits und freigestellt andererseits. Und erst dann, ja, und erst dann könnte man sich die Mühe machen, hier an den Rändern zu gucken.
Hast du dir mal überlegt, den Begriff Kapital statt dem einen anderen zu verwenden oder das anders zu denken, oder ist das müßig?
Kapital, ganz bewusst benutze ich den, weil ja. Tatsächlich Kapital tatsächlich Kapital, also ich benutze zwei Begriffe synonym, nämlich Kapital und Gedächtnis. Kapital und Gedächtnis sind fast synonym zu verwenden.
Okay.
Weil beide Fälle, Kapital und Gedächtnis, Akkumulationserscheinungen ja. sind. Also Gedächtnis baut sich genauso über einen Zeitraum auf, wie sich Kapital aufbaut. Und vor allen Dingen haben wir ja, wenn wir über Kapital reden, sind wir ja schlecht beraten, wenn wir meinen, es ging um Geldkapital. Nein, es geht eben nicht um Geldkapital, sondern es geht auch nicht mehr um Wissenskapital, weil das für uns auch kein Problem mehr ist. Sondern ich vermute, aber da gebe ich gerne zu, dass ich ein echter Anfänger und auch ein echter Wirrkopf bin, wenn ich sage, ich vermute, das Kapital, das wir lernen müssten zu nutzen, ist Beziehungskapital. Also KZU, Kommunikation zwischen Unbekannten. Also dann dasjenige Kapital zu nutzen, das sich ergibt, wenn wir Verbindlichkeiten adressieren, aber obwohl verbindlich trotzdem oder obwohl Unbekannte, obwohl Anonymität eine Rolle spielt, trotzdem verbindlich. Und das nach gegenwärtigen Wissenskonfigurationen und Strukturen wüssten wir nicht, wie das geht. Also Verbindlichkeit,
Anonymität. Stärke schwacher Bindungen, das ist was Ähnliches, was der Stefan da öfter mal sagt. Gell?
Was denn, welche Verbindungen?
Die Stärke schwacher Bindungen, die Stärke schwacher Bindungen.
Genau, also wie kriegen wir es hin, Kunst daraus zu machen oder eine Wissenschaft daraus zu machen, Verbindlichkeit zu adressieren, aber anonym. Verbindlichkeit anonym zu adressieren. Gegenwärtig kriegen wir es nicht hin, weil jede Art von Verbindlichkeit erfordert immer eine Adresse, erfordert Sanktionen. Wenn Verbindlichkeit, ja dann auch nur, wenn Sanktionen, also Rechte und Pflichten eine Rolle spielen, und dann brauchst du Adressen.
Verbindlichkeiten sind ja gesamtwirtschaftlich total anonym adressiert. Die ganze Produktion läuft ja mit der Adressierung von...
In der ökonomischen, also in der volkswirtschaftlichen Adressierung, ja. Geld ist reine Anonymität, sicher. Aber es geht ja dann darum, wenn ich sie richte, also an dich beispielsweise, einen Vertrag mit dir machen, muss ich wissen, also nicht wissen, wer du bist, beziehungsweise wissen, wo ich dich erreiche. Wohnung, Telefonnummer, damit ich dir, wenn es sein kann, ein Gerichtsvollzieher
zu. Also es handelt sich um eine andere Anonymität auf jeden Fall mal.
Naja, die Anonymität, wo eben die Beteiligten füreinander sozusagen ja, die Distanz genau. auch wahr sagen, ich will gar nicht wissen. Ich will deinen Namen nicht wissen. Ich will nicht wissen, wo du wohnst. Ich will nicht wissen, wer du bist.
Ich adressiere dich aber trotzdem. Nicht? Das macht das, und ich adressiere dich aber trotzdem. Nicht? Das macht mir sozusagen...
Die Verbindlichkeit kommt trotzdem zustande.
Derjenige, der meine Maus hergestellt hat, den adressiere ich ja nicht. Ja? Oder diejenigen. Ja.
Doch, derjenige, der bei dem du das kaufst. Du gehst in den Laden und kaufst und schon werden Adressen hergestellt. Alles Vertragshandeln schränkt immer Anonymität ein.
Ja, und was ist das für eine Art Beziehungskapital? Das ist ein konsumistisches.
Was denn?
Das ist das für eine Art Beziehungskapital? Das wäre dann ein konsumistisches Beziehungskapital. Käufer
das wär, und Käufer. Ja, das wäre, ich nenne das eine Befruchtungsökonomie. Eine Befruchtungsökonomie, ich kann mir vorstellen, dass es darauf hinaus. Also, es geht darum, was wird den Tatsachen unseres Handelns gerecht? Also, wenn wir uns gegenseitig helfen, Dienstleister tun nichts anderes. Dienstleister, ja. ob wir uns gegenseitig die Haare schneiden, ob wir uns beraten, pflegen, therapieren, belehren, Rasen mähen, sauber machen, was weiß ich. Wir helfen uns alle gegenseitig. Dienstleisterische Arbeit ist nichts anderes als Helferarbeit und die produziert keine materiellen Güter, sondern hinterlässt Informationsunterschiede. Ne? Unterschied zwischen lange Haare und kurze Haare. Du gehst zum Friseur, lange Haare, danach hast du kurze Haare. Und damit kannst du nichts anfangen. Mit deinen kurzen Haaren. Ja, du kannst also nicht deinen kurzen Haarschnitt zur Bank tragen und sagen, ich habe jetzt eine Sicherheit und hätte dafür jetzt gerne einen Kredit, sondern nichts, sondern das vergammelt wieder. Also das, in dem Fall wächst es wieder. Und dann gehst du wieder hin. Eine saubere Wohnung, Unterschied zwischen schmutziger Wohnung und sauberer Wohnung. Unterschied zwischen, ich habe Schmerzen und ich habe keine mehr. Der Dienstleister hinterlässt nur Informationsunterschiede. Und mehr nicht. Ne? Straße ist schmutzig, dann wird gefährlich, dass die Straße sauber. Und das sind Unterschiede, die du nicht weitergeben kannst. Im Sinne, die kannst du nicht enteignen, die kannst du nicht finden, die kannst du nicht stehlen und die kannst du auch nicht verschenken, sondern das sind nur Informationsunterschiede und nichts anderes. Die haben sozusagen, die sind also, diese Informationsunterschiede haben keinen Illusionsgrad. Die kann man nicht haben. Und wenn man sie nicht haben kann, diese Informationsunterschiede, kann man sie auch nicht weitergeben. Und dann kann man sie nicht enteignen, dann kann man sie nicht rauben, dann kann man sie nicht verschenken.
Aus sich lerne was.
Was denn?
Aus sich lerne etwas.
Ja, genau, also das ist klar. Aber wir benutzen in unseren ökonomischen Beziehungen ein Geld, das genau das Gegenteil tut. Das Geld, also den Euroschein, den ich habe, den hast du nicht. Und wenn ich ihn dir gebe, dann hast du ihn und ich nicht mehr. Also da wechselt ein Objekt die Stelle und das ist angepasst auf Warentausch. Und zwar auf eine spezielle Art des Warentausches, nämlich auf industriell produzierte Waren. Wenn aber die wenn aber der industrielle Warenproduktion und die Distribution, wenn die selbst zu einer Ausnahme, selbst zu einer Ausnahme in der gesamtgesellschaftlichen Ökonomie wird, aber unser Verbindlichkeitshandeln, Geld, also die Hin- und Herreichung von Geldscheinen oder Datensätzen ist, ohne dass wir Kapitalien, materielle Kapitalien damit akkumulieren, dann führt das dazu, dass nur die Sachkapitalbesitzer und Landkapitalbesitzer die einzigen sind, die ökonomisch handeln. Alle anderen rennen dem hinterher. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen. Wir sind in der Situation, dass die Dienstleistungssektor der größte Sektor der ganzen Ökonomie ist, aber die Tatsachen Tatsachen unseres Handelns müssen sein, dass wir uns wie Fabrikarbeiter, dass wir wie Fabrikarbeiter tauschen. Aber deine Arbeit, Britta, therapeutische Arbeit, funktioniert nicht wie Fabrikarbeit. Das geht nicht. Also das ist nicht so. Du kannst Menschen noch zu einer Fabrikarbeit nötigen. Das geht vielleicht noch. Aber auch das geht heutzutage schon nur noch schwer. Und jede Art von dienstleisterischer Tätigkeit ist durch Nötigung nicht mehr zu garantieren. Aber wir sind genau darauf angewiesen und da landen wir, da rennen wir mit dem Kopf gegen die Wand. Und wir brauchen irgendwann ein ökonomisches Verständnis, das den Tatsachen unseres Handelns gerecht wird. Und die Tatsache meines Handelns ist, ich kann dir nur dann helfen, wenn ich es tue, wenn du mir dabei hilfst. Schönes Beispiel ist der Paketbote. Der sagt, natürlich kann ich Pakete zustellen, aber wenn niemand ihm die Tür aufmacht, dann kann er es nicht. Also er muss jemanden haben, der ihm hilft. Das ist bei dir auch so. Wenn du therapeutisch tätig bist, du kannst Menschen nicht helfen, es sei denn, die helfen dir dabei. Und das gilt für jede andere dienstleisterische Tätigkeit auch.
Und das wäre dann, ja, und das wäre dann sozusagen, so wenn man so will, diese Nötigung, die dann durch diese Tatsachen wieder reinkommt.
Ne? Und solange wir dazu genötigt werden, solange wir zum Helfen genötigt werden, solange wir dazu genötigt werden, anderen zu helfen, ist die Qualität der Arbeit, die wird immer schlechter. Das wird immer bescheuerter. Stattdessen müssten wir in eine Situation kommen, in der wir sagen, ich kann dir nur dann helfen, wenn du mir hilfst und kannst du mir nur dann helfen, wenn ich dir helfe. Und dann müssten wir nicht zuerst zahlungsfähig sein, um uns helfen zu können, denn das ist ja gegenwärtig die Situation. Erst musst du zahlungsfähig sein und erst dann kannst du Hilfe von anderen erwarten, sondern wir müssten uns dabei gegenseitig helfen können, zahlungsfähig zu werden. Und das stelle ich mich dann im Sinne eines Geldgebrauchs stelle ich mir das vor wie Schlüssel-Schloss-Prinzip. Du hast einen Schlüssel, ich habe ein Schloss. Ich kann mit dem Schloss nichts anfangen, du kannst mit dem Schlüssel nichts anfangen. Man müsste es zusammenstecken können. Und erst jetzt sind wir zahlungsfähig. Die Zahlungsfähigkeit eben dadurch herzustellen. Erst.
Ja, das wird jetzt hergestellt über das Bildungssystem, die Zahlungsfähigkeit. Und dann wird sich anstellen lassen und.
Über was wird das hergestellt?
Über das Bildungssystem, nicht? Über und dann sich anstellen lassen und dann halt einer Lohnarbeit nachgehen. Nicht? Dann ist man zahlungsfähig.
Naja, wenn es klappt. Das
wird jetzt gemacht. Ne?
So, wenn es klappt. Aber du siehst
ja. Nein, es klappt aber so nicht mehr lang.
Du siehst doch in Italien, in Spanien, da gibt es eine Jugendarbeitslosigkeit von 50, 60%. Es gibt manche Gegenden, da wohnen keine jungen Menschen mehr, weil da einfach nicht investiert wird. Die Ökonomie macht nicht mit, die Wirtschaft macht nicht mit, und wenn die nicht mitmacht, ja, dann können die gebildet sein, so viel wie sie wollen. Sie können, haben Abitur gemacht, sie haben studiert, und dann sind sie 30 Jahre alt und müssen bei ihren Eltern wohnen und müssen als Pizzabäcker arbeiten, weil einfach Bildung genau das ist, nämlich du hast nichts. Du hast eben einfach nichts davon. Ne? Und ich sehe da gegenwärtig, sehe ich da einfach nur Sackgasse, wenn wir meinen, einerseits, wir sind dienstleisterisch tätig, alle, einerseits, und andererseits müssen wir uns benehmen wie Fabrikarbeiter, das ist dumm. Ja, das ne? Und ich sehe da nur den Ausweg, dass wir eben lernen, Verbindlichkeit einerseits und gleichzeitig andererseits sie anonym zu adressieren. Und erst dann kriegen wir sozusagen eine Art von ökonomischer Intelligenz wieder hin. Und dann bräuchten wir eine Zahlungsweise, die den Tatsachen unseres Handelns entspricht. Und dann stelle ich mir als Zahlungsweise vor, so Schlüssel, Schloss, zwei Datensätze zusammenstecken, erst dann, wenn es gelingt. Dann erst sind beide Beteiligten zahlungsfähig.
Ja.
Aber das ist nicht wichtig. Also das ist nur so das, was ich mir in meiner Ratlosigkeit so zusammenreime.
Aber wozu ist die Zahlungsfähigkeit, wozu brauchst du die noch?
Was denn?
Wozu brauchst du die Zahlungsfähigkeit noch? Du kannst dich ja auch schlicht und ergreifend auf den Standpunkt stellen und sagen, wenn alles Materielle im Sinne von Fabrikarbeit durch irgendwas erklärt ist, also sprich, da gibt es irgendwelche Automaten, die machen das, dann kannst du ja auch auf Zahlungsfähigkeit verzichten, weil es vollkommen sinnlos ist.
Nee, es wird nicht sinnlos, sondern es ist nur so, die bekommt einen anderen Charakter. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass Zahlungsfähigkeit nicht einfach irgendwie etwas beliebig Normales ist, das sich über die Zeiten hin unverändert bleibt, sondern tatsächlich einerseits die Herstellung von Zahlungsfähigkeit unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel wie die Herstellung von Zahlungsunfähigkeit. Und wir werden gegenwärtig in die Situation hineingetrieben, sowohl aktiv wie passiv, also wir werden hineingetrieben, wie wir treiben uns da hinein, dass wir uns gegenseitig alle zahlungsunfähig machen.
Andersrum gesprochen, was soll denn diese Zahlungsfähigkeit denn ausgleichen? Das ist vielleicht die bessere Frage.
Nämlich die Verbindlichkeit. Also schon die Tatsache, dass Menschen leben, schon die Tatsache, dass der Körpertemperatur aufrechterhalten muss, dass der Stoffwechsel betreiben muss, dass der anfällig ist, krankheitsanfällig ist. All das macht erforderlich, dass du Sicherheiten brauchst und Schutz brauchst. Dann wird auch die Cyborgs der Zukunft werden darauf nie verzichten können. Schutzbedürftigkeit und die ist nur durch Verbindlichkeiten herzustellen und nicht aufs Geratewohl. Und also aufs Geratewohl passiert es in der Wildnis. Dafür, ne? Aber in der Wildnis ist das keine Option. Gesellschaft muss diese Verbindlichkeiten herstellen und diese Garantien, und die müssen erwirtschaftet werden. Und Verbindlichkeiten. Wir können uns nicht länger vorstellen, möchte ich behaupten. Ich glaube nicht, dass wir uns länger, dass wir länger gut beraten sind, wenn wir meinen, diese Schutzbedürftigkeit, die Hilfsbedürftigkeit des Körpers, die Gebrechlichkeit, die Anfälligkeit für Hunger, Durst und Krankheit, dass wir die durchsetzen können. Also mit Strukturen, die Durchsetzung. Weil wir haben es mit 7 Milliarden, und manche sagen, es sind in 20 Jahren doppelt so viel. Und vielleicht stimmt das sogar. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren hieß es noch, es sind 4 Milliarden in den 80er Jahren. Und es sind in 20, 25 Jahren doppelt so viele. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, nicht im geringsten. Die Vorstellung, dass wir mit den gegenwärtigen Strukturen der Macht solche Garantien erbringen können. Für wenige vielleicht, ja, aber bestimmt nicht für alle, und ich halte es für völlig unaussichtslos zu glauben, man könne den größten Teil der Menschen, und den größten Teil sind, das sind alle anderen Entwicklungsländer, und die stellen den größten Teil dar, man könnte die dauerhaft von einem sicheren Leben ausschließen. Das glaube ich kein bisschen. Das geht einigermaßen gegenwärtig, aber die Menge der Ertrunkenen im Mittelmeer informieren dich darüber, dass es immer schlechter klappt. Und Ich sehe außer einem Lernen, sehe ich keine Chance. Und Lernen heißt dann eben, abwegige Dinge oder bekloppte Dinge auch mal ernst zu nehmen, weil die ja Irrtum sein können, ja, oder eben auch nicht, je nachdem. Lernen heißt ja eben Irrtümer aussortieren. Und dann eben zu sagen, Verbindlichkeiten ja, aber wie kriegen wir sie denn adressiert, beziehungsweise wie kriegen wir sie hergestellt, wenn ich nicht einfach sagen kann, ich setze mich durch oder du setzt dich, oder wir gründen eine Partei, wir gründen eine Gruppe, wir gründen
ja,
eine
genau.
Wir setzen uns durch.
Wenn wir das aber mit einer Idee, ja genau, und auch nicht mit eben, genau, und auch nicht mit einer Idee.
Genau, und ich setze mich auch nicht mit meinem besseren Wissen oder mit einer guten Idee durch, weil ich habe 1000 gute Ideen, aber es, und ich finde jeden Tag 1000 Menschen, die meine gute Idee dann gut finden. Und das war, das ist dumm. Gute Ideen gut finden ist dumm, genauso wie schlimme Dinge schlimm finden. Das bringt überhaupt nichts. Das ist alles verschwendet, sondern es hilft nur das harte Brot, den Biss sozusagen in das harte Brot, an dem man sich eben auch die Zähne ausbeißen kann. Und das heißt lernen. Ich weiß es nicht. Und die, die es ganz genau wissen, die stehen auf verlorenem Posten. Und dann komme ich eben auf die Idee, wie kann man KZU betreiben? Wie kann man Verbindlichkeiten anonym adressieren? Wie kann das klappen? Wie kann das sein, dass du eine Forderung von mir erfüllst? Auch dann, wenn du ganz genau weißt und ich auch genau weiß, also wenn wir voneinander wissen, dass wir keine Chance haben, sie durchzusetzen. Kann das klappen?
Ja, gut,
also wenn ich keine Chance hätte, dir einen Gerichtsvollzieher zu schicken. Stell dir vor, du steckst mir ein Geschäft an, weiß ich nicht, irgendwas. Und ich sage ja, und du versprichst mir 500 Euro oder was. Ne? Und ich sage okay, und dann schickst du sie nicht. Und ich kann dir keinen Rechtsanwalt schicken, keinen Gerichtsvollzieher schicken. Gegenwärtig würden wir sagen, dann handelt es sich um Betrug, dann handelt es sich um Betrug, um irgendwas.
Um Freundschaft.
Was denn?
Um Freundschaft vielleicht auch, nicht?
Genau.
Schon auch.
Keine Fantasie, keine Kreativität, sowas wie Hilfsbereitschaft auszunutzen, zu versachlichen, haben wir nicht. Weil wir eben immer meinen, unser Geldgebrauch verhindert diese Sachlichkeit. Sondern wenn ich erstmal Geld habe, ja, dann habe ich ja wohl alles richtig gemacht. Ne, so ist ja unser Aberglaube. Ich habe das Geld, also habe ich ja wohl alles richtig gemacht. Es ist ja mein Geld. Und wenn jetzt auf die Frage ankommt, dass andere es ja auch brauchen, was ja stimmt, ja, dann sollen die mal zappeln.
Also im Grunde genommen fehlt sozusagen, um jetzt sozusagen wieder ganz an den Anfang von unserem Gespräch zurückzuhüpfen, fehlt uns sozusagen, dass jemand, also uns fehlt sozusagen dieser Adler, der da irgendwie angibt, worüber wir sozusagen stellvertretend unterhalten könnten.
Das ist irgendwas, also uns fehlt eine soziale Struktur, eine Lernstruktur. Wie können, was müssen wir lernen? Die Frage stellen wir uns jeden Tag. Was müssen wir lernen? Da kommen dann ganz viele Leute, die das ganz genau wissen. Nein, nicht was müssen wir lernen, sondern wie können wir überhaupt lernen? Und wie können wir lernen, aus einem Schlamassel klug zu werden, von dem niemand sagen kann, ich weiß, wie es geht? Also, ne, ohne den Besserwisser, ohne den Rechthaber, ohne den Experten. Und also ich bin da zu jeder, was diese Art des Nachdenkens angeht, zu jeder Radikalität bereit. Weil ich glaube, dass da jede Art des radikalen Nachdenkens eben eher eben nicht deprimiert, sondern im Gegenteil die Fantasie stimuliert.
Und deshalb also beschäftigst du dich, also jetzt sozusagen mit irgendwelchem, in Anführungszeichen, alten Kram zum Beispiel, dass du jetzt irgendwas über den Alexander den Großen nachliest, um sozusagen so nach dem Motto, wie hat der denn das versucht und was könnte das sein, was der damals gemacht hat zum Beispiel, in unserer heutigen Zeit irgendwie funktionieren, oder?
Ja, also.
Also so halb, also ich meine, ja, ist schon so eine gewisse Transferleistung ist noch, also man muss erstmal, okay, es gibt also tatsächlich schon Situationen, wo jemand mal etwas versucht hat und jetzt sozusagen besteht die Transferleistung darin, was da beschrieben wurde, in der heutigen Zeit irgendwie sozusagen nutzbar zu machen, oder? Das ist doch eigentlich das, was du machst.
Es geht eigentlich darum, auf die Kontingenz aufmerksam zu machen. Die Kontingenz eben, also die Idee, also was ich sagen will, ist, was uns schwer einsichtig zu machen ist, dass dein Handeln, deine Rede, deine Sprache, das, was du tust, ob du es mit Sinn besetzt oder bestimmst oder auch nicht, dass das, was du tust, schreibst, darstellst, zeigst, was auch immer, dass das immer eben nicht bloß das ist, was Sinn macht oder einen Sinn für dich oder für mich, sondern eben immer auch etwas mehr. Also weder für dich, also nicht nur für dich und für mich oder so, sondern eben weder für dich noch für mich. Also dass die Handlungskontingenz immer Überschüsse, Überfluss, also einen Sinnüberfluss ermöglicht. Und wir sozusagen sind alle daran engagiert, diesen Sinnüberfluss gleich immer zu vernichten, indem wir uns Verantwortlichkeiten aufzwingen oder uns Rechtfertigungszwänge auferlegen oder Rechtfertigungsnotwendigkeiten oder Rechtfertigungspflichten, indem wir uns damit bedrängen. Ja, und dann vernichten wir immer ganz viel von Sinnüberfluss, der nutzbar vielleicht sein könnte. Diese Vernichtung geschieht durch Rechtfertigungen, durch Beschuldigungen, durch Ausreden, durch Beleidigungen, durch
Resignation.
Auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite dadurch, dass wir anfangen, Leute zu bewundern, wie toll die sind und so. Diese ganze Anhimmelung von Popstars oder so. Das ist alles Sinnvernichtung, weil wir einfach zu viel glauben. Da wird einfach zu viel in einem Menschenvermögen. Dass also die Bewunderung von Genies, von tollen Leuten oder so, so schön das auch sein mag. Aber das ist alles Vernichtung von Sinnmöglichkeiten. Und der Streit, der Konflikt, den wir ja auch wiederum wertschätzen, also es gibt ständig irgendwelche Leute, die ermuntern dich zum Streiten. Ich finde das was ganz, es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir müssen streiten, mach doch mit, streite doch. Mann, wir müssen streiten, fang an, mach mit. Ja, boah, warum? In der Demokratie muss man sich streiten, wir müssen streiten. Ja, nee, wir müssen nicht, lass es doch einfach mal. Ja, da werden überall Sinnmöglichkeiten, die auch etwas anderes bringen können, die werden dann vernichtet. Und das gründet auf den Gedanken, dass du eben, ohne dass du es bemerkst, also das nennt man in der politischen Ökonomie nennt man das eben die latente Struktur, also das, was sozusagen unsichtbar bleibt und das, was nicht angezeigt wird, aber trotzdem real ist, dass man das anfängt zu bergen, zu heben, wie man nach Schätzen taucht oder so. Oder ich finde das immer so, ich gucke immer so gerne so wissenschaftliche Sendungen, dann werden ich find, die funktionieren ja ähnlich wie Krimis, da werden immer dieselben Sätze gesprochen. Und da gibt es immer, in jeder wissenschaftlichen Sendung gibt es den Satz von ob das Taucher sind, ob das Archäologen sind, ob das irgendwelche Leute sind, die am Eis rumkrabbeln und irgendwelche Bohrkerne raus, die sagen dann immer so den Satz, wir wissen noch nicht, was wir da finden werden. Ich bin ganz aufgeregt. Wir wissen noch nicht, was wir da finden werden. Der kommt in jeder dieser Dokumentationen, kommt dieser Satz vor. Aber tatsächlich, genauso. Ja, wir wissen noch nicht, was wir da finden werden, wenn wir sozusagen lernen, uns auf die Kontingenz unseres Handelns aufmerksam zu machen, ohne die Aneignung im Sinne von, so habe ich es nicht gemeint oder so, oder im Sinne von, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Ja, doch, ja, du hast mich falsch verstanden. Das macht ja nichts, ist ja in Ordnung. Könnte ja Nutzen haben.
Genau, da fällt mir jetzt gerade was ein. Aber diese sozusagen rückgängig machen, oder diesen Sinnüberfluss, den du gerade so nennst, den sozusagen kenntlich zu machen, das machen ja zum Beispiel Künstler, indem sie zum Beispiel, was weiß ich, Wörter ernst nehmen oder, genau. oder was weiß ich. Okay, ja. Das verstehe ich wiederum. Also das. Und das ist dann sozusagen das, von dem du dann immer sagst, naja, also was man so liest, wo man sagt, naja, also wenn du tatsächlich was Neues wissen willst, dann darfst du eben nicht zum Forscher gehen.
Genau.
Sondern dann musst du okay, was ja vermeintlich eigentlich ein Paradox ist, weil der Forscher, der hat es ja auf seiner Visitenkarte stehen, genau. Ich schaffe Neues. Das ist im Übrigen ein Phänomen, ich probiere das jetzt in meiner sag ich mal, Bekanntschaft, / zum Beispiel in meiner Arbeitsumgebung aus, indem ich dann immer sage, naja, aber wenn das da draußen dran steht, dann wirst du es genau dort nicht finden. Das ist Unsinn. was du hier behauptest, das was weiß ich, wir müssen uns jetzt hier einen Experten für XY irgendwie ins Haus holen, sage ich, der wird uns nicht helfen, weil bei dem steht es draußen dran, der muss es noch behaupten, dass er einer ist.
Mhm, ja? Genau. Und das ist die Paradoxie, genau, das ist diese Innovationsparadoxie. Mhm.
Und in dem Sinne, Britta, ist es vielleicht auch interessant, was wir über den Schlingensief zum Beispiel gesagt haben, weil der hat ja genau das gemacht, oder zumindest bei dem ist es mir aufgefallen, schrägstrich uns, dass der Dinge ernst genommen hat und sagt, nee, ich nehme jetzt so einen Begriff ernst und ich sage das jetzt auch, wie ich den ernst meine. Und das ist dann wiederum bei uns als Irritation, schrägstrich Provokation eigentlich aufgefasst worden oder sozusagen in Erscheinung getreten. Das ist interessant, dass sozusagen in dem Sinne ist es ja tatsächlich eigentlich, wenn man jetzt sozusagen das nochmal zurückführen würde, im Sinne von, wie werden wir das, diesen ganzen komischen ökologischen Kram hier irgendwie sozusagen, wie kriegen wir das jetzt geklärt, müsste man eigentlich mehr ins Theater gehen, oder?
Naja, das glaube ich eben nicht. Das ist eben genau der Irrtum, weil ja für die Kunst genau dasselbe gilt wie für die Wissenschaft. Du sagst zu Recht, wenn du was Neues erfahren willst, geh nicht von denen, wo es schon auf der Visitenkarte steht. Dasselbe gilt für die Kunst auch. Also das ist ja so. Die Kunst ist ja, Kunst ist, auch in der Kunst hat sich auch dieser Midas, der Midas-Code selbst vollständig entfaltet. Der Midas-Code heißt alles, es ist alles Kunst, was Kunst ist. Du brauchst nur irgendeinen Kontext aufzufinden, wo irgendwie ermittelbar ist, dass es sich um Kunst handelt, dann ist es Kunst, egal was es ist. Ich hatte mal vor einiger Zeit ganz würzelig getwittert, wenn ich mal später groß bin, will ich Künstler werden und dann will ich in einem leeren Raum einen blauen Eimer aufstellen und darüber ein Schild aufhängen, da steht, das ist ein Eimer. Das ist keine Kunst.
Also, ja, so. Und wenn, eher, ja, okay, na, red aus.
Weiter, was wolltest du sagen?
Na, eher, also nochmal runter, also diese Fridays for Future, oder wie diese Bewegung da heißt, nicht eher da müsste man sich fragen, ob da Sinnüberschüsse durch die Art und Weise, wie das Setting ist, wie diese ganze, wenn man will, Installation ist, wie das Ganze politisch in die Kommunikation kommt und so weiter, nicht, und auch zwischenmenschlich in die Kommunikation kommt, ob da Sinnüberschüsse produziert werden und ob das nicht auch, also das ist nicht ganz von den Haaren herbeigezogen, nicht? Mhm. Die Frage ist nur, ob sie nutzbar, inwiefern sie nutzbar werden können, aber dass das Potenzial da ist, wenn sowas passiert, das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen, würde ich sagen, oder?
Tja, ich weiß es nicht.
Oder schon, kann man das am Ende? Ich meine, der Schlingensief hätte sich wahrscheinlich dem schon, also nehme ich an, hätte er sich schon dem genähert und irgendwas draus gemacht, nicht? Nehme ich an, Frank, was meinst du? Sicherlich, irgendwie, nicht? Also, also 100 Mal um die Ecke und natürlich nicht so ist medial da jetzt kolportiert wird, aber das Potenzial hätten solche.
Also ich denke schon, dass er da was daraus gemacht hätte. Es ist halt nur die Frage, ich meine, was können wir jetzt bei diesem Friday for Future sehen? Im Grunde genommen, man kann jetzt beobachten, es wird zur Organisation, also das heißt, da gibt es dann genauso wieder das. Das
kann man beobachten
vielleicht. Wir setzen dort irgendwie 5 Leute dann zusammen und die machen dann irgendwas und die anderen, die identifizieren sich damit oder jetzt passiert genau das, was sozusagen schon, was wir schon 100-mal geübt haben und ich vermute, es wird organisiert. Und damit wird sozusagen auch vereinnahmt. Also sozusagen
ja, integriert. Ja, also so wird das und so ist es mit der 68er Bewegung gewesen.
Dann wird das integriert. Genau, ja. Aber worauf tatsächlich eben niemand kommt, und das ist das, wo ich sage, meine Güte, also wahrscheinlich, also wenn man alle anderen sozusagen für doof hält, dann ist man es wahrscheinlich tatsächlich selbst. Wenn man sich jetzt mal dran anschaut, oder andersrum, wenn man drauf schaut, was ist denn das eigentliche Anliegen das eigentliche Anliegen ist ja nicht, wir wollen eine Organisation gründen und dann wollen wir ja auch mitspielen, sondern das Anliegen ist ja eigentlich ein anderes. Das Anliegen ist, wir wollen ja auch mal was sagen. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen. Und das und dieses Anliegen, das kannst du beobachten bei dem Friday for Future, das kannst du in den Anfängen, war das zumindest auch bei dem Pegida war das so, dass die am Anfang, also das ist ja dann nur in Anführungszeichen gekapert worden, also diese Demonstrationen.
Ja, oder wir wollen was sichtbar machen, nicht? Wir wollen etwas sichtbarer werden.
Und eigentlich, genau, und eigentlich wäre die richtige, oder Anführungszeichen, die richtige Reaktion wäre nicht, dann laden wir euch jetzt hier eine Talkshow ein oder sondern dann wäre, dann gründet halt eben eine Organisation, ja, sondern die angemessene oder sozusagen die naheliegendste Reaktion wäre eigentlich, naja gut, dann müssen wir halt jetzt doch mal den großen Tisch in die Mitte stellen und die Stühle drumherum und ins Gespräch kommen. So, das wäre das, also wenn jemand jetzt um ein Gespräch bittet und das jetzt nicht vollkommen, also sozusagen, selbst wenn es abwegig ist, und jetzt sozusagen in dem Sinne jetzt keine Gewalt zu erwarten ist, dann setzt man sich halt so. Und das ist aber das, was bei diesem Friday for Future zum Beispiel wieder nicht zustande kommt. Es kommt wieder kein Gespräch zustande und so weiter und so fort.
Eigentlich wird es um politische Umsetzung gehen. Also, ja,
also,
und das wird nicht gemacht. Ja.
Ich glaube, also ich, das können wir jetzt beobachten, sie werden umarmt und verschwinden damit. Also das, also so denke ich, das wird klar, das wird noch institutionalisiert und dann gibt es dann irgendwas und so weiter. Also das wird noch eine ganze Weile sozusagen irgendwie so lebendig sein, aber das ursprüngliche Anliegen wird unerfüllt bleiben. Also das, so denke ich das jetzt. Ja, also es spricht zumindest viel dafür, dass es so wird. Mhm. Und damit ist das, aber das sozusagen das zugrunde liegende Bedürfnis, nämlich dass man mit sozusagen die Jungen möchten mit ihren Eltern ins Gespräch über ihre Zukunft kommen, ja, das findet nicht statt, sondern es wird sozusagen, und damit sind wir wieder bei dem, es wird sozusagen festgestellt, also im Sinne von Feststellung wird gesagt, ich habe aber recht und die anderen sagen, tja, ich sehe das aber anders. So, naja gut. Da passiert halt nicht allzu viel.
Ja, aber sag mal, Frank, sind sich die Eltern nicht komplett einig mit den Anliegen dieser oder mit dem, auf was sie hinweisen wollen? Nicht? Sind die meisten sich nicht komplett, also, das, oder? Da geht es ja nicht darum, dass die Eltern sagen, das ist ja alles Schwachsinn und wir haben ja keine ökologische.
Ja, aber das muss man ja nochmal.
Keine Sorgen zu machen und was habt ihr eigentlich? Und
das ist das eine. Das ist
eine Minderheit. Ja.
Genau, das ist das eine. Das Dumme an der ganzen Sache ist aber, dass sozusagen die Durchsetzung dessen,
die Ohnmacht,
dass,
ja, genau.
dass das eben, also andersrum, die Macht, sozusagen okay. Die politische Macht, die ist, das ist so organisiert, dass eben gerade nichts passiert.
Ja, ja, genau.
So, und das ist aber eine Schwäche der Demokratie an sich. Also das könnte man jetzt auch nochmal ausführen. Es gibt da so ein, also gibt's Literatur darüber, jetzt machen wir, also sozusagen will ich mal dort an der Stelle mal kurz abkürzen. Und im Grunde genommen wäre die Frage eigentlich sozusagen, wie organisiert man diese politische Macht, damit eben dieses Gespräch möglich ist, worum es letztendlich geht. Also weil das ist es eigentlich. Also wie organisiert man es, dass dieses Gespräch möglich ist und dass man sozusagen sich darüber austauschen kann, was machen wir denn jetzt eigentlich? So, wie wollen wir der Sache irgendwie Herr werden? Weil ich meine, und das ist ja immer so ein Irrtum, der so kolportiert wird. Es wird ja immer so getan, dass die alten, schrägstrich nicht jungen Menschen irgendwie sozusagen was gegen die jungen Menschen haben. Und mir kann niemand schlüssig erklären, dass eine Großmutter irgendwas gegen ihren Enkel hat.
Nee,
das glaube ich nicht.
Ja, es ist 11 Uhr.
Ja.
Der kleine Klaus muss jetzt.
Ja. Okay. Ich glaube, das gilt für den
Fall. Also, wir haben auch lange, ich bin auch müde übrigens, ich kann auch nicht mehr.
Ja.
Wir haben seit 8 Uhr gewonnen. Aber du merkst, dass wir das so lange durchhalten, hängt damit zusammen, dass es eben fasziniert. Also, lass uns aufhören. Wir können das von mir aus, mittwochs, ich habe mittwochs immer Zeit, 8 Uhr.
Ja.
Wir können das gerne fortsetzen. Wir können auch so eine Art von Dauergespräch einrichten. Jedes Mal kommt jemand anders dazu, das ist mir egal. Aber
Ja.
für heute muss ich leider sagen, ich bin.
Ihr reicht auch. Also ich wollte auch sagen, also wir sind 3 Stunden, das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass es länger als eine Stunde ist, weil eine Stunde ist man bereit, seine eigene Fassade aufrecht zu erhalten. Und nach einer Stunde lässt man die Maske fallen und dann ist eigentlich auch schon alles egal
Erschöpfung ist schon einrichtet. Na
und
gut.
dann fängt man an zu sprechen. Ich danke euch.
Ja,
Also erstmal
tschüss, schönen
ciao,
Abend.
ciao, gleichfalls,
Ja,
ciao, ciao.
tschüss. Ciao.